Ich begrüße euch zum Chaos-Seminar und in diesem Monat nicht mit einem großen Vortrag, sondern mit zwei kleineren Vorträgen. Der erste vom Chrissy über Git und im Anschluss dann Phil und Matu über ihre selbstgeschriebenen Betriebssysteme. Aber zuerst Chrissy, bitte.
Dankeschön. Hallo? Hört ihr mich? Super. Also ja, danke schön für die Einführung. Ich bin der Chrissy, auch Christian Himpel genannt. Ich wollte euch heute was über Git erzählen. Und zu meiner Person. Ich bin im Moment Doktorand hier an der Uni Ulm im Institut für verteilte Systeme. Und da forsche ich an dem verteilten Betriebssystem Rainbow. Und wir setzen für unser Rainbow im Moment noch Subversion ein, aber als ich an die Abteilung gekommen bin, habe ich angefangen, mich mit Git zu beschäftigen, und darüber wollte ich jetzt euch heute was erzählen. Jetzt als allererstes mal die Frage, wer von euch hat schon mal Subversion benutzt oder CVS oder ähnliches? Und das sind ja eigentlich fast alle. Und genau. Und hat jemand von euch schon mal Git benutzt und kennt sich auch schon mit Git gut aus? Gut, also das wird nämlich ein sehr High-Level-Vortrag. Ich werde nicht groß in die Details gehen, sondern einfach nur demonstrieren, wozu Git imstande ist. Ihr habt gehört, ich bin ein bisschen krank, deswegen werde ich mich ab und zu mal räuspern. Diese fünf Punkte möchte ich euch vorstellen. Zunächst mal eine kleine Einführung, eine Motivation, wozu man Git überhaupt brauchen könnte. Dann werde ich euch zeigen, wie man das mit Git umsetzen kann. Später noch eine kleine Diskussion und einen typischen Workflow würde ich euch gern noch zeigen, und am Schluss gibt es eine kleine Zusammenfassung. Die Motivation. Die Frage ist natürlich, warum benötigt man Revision Control? Die Punkte sind eigentlich jedem klar oder einleuchtend, der das jemals schon mal benutzt hat. Man möchte Änderungen in seinem Code sehen, man möchte Änderungen nachvollziehen können, man möchte eventuell zu alten Versionen springen, falls es irgendwelche Bugs gibt, möchte man die auch möglichst schnell finden, möchte wissen, wann sich dieser Bug eingeschlichen hat, und natürlich, um ein gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. Ihr könnt mich natürlich jederzeit zwischenfragen, wenn irgendwann mal Fragen sein sollten. Nicht bis zum Schluss warten.
Meine Meinung ist, früher war alles besser, damit geht's.
Genau. Also die Frage war, früher war alles besser und damit wird es viel besser. Dann kann ich das so beantworten, richtig. So, der typische Workflow, den man gerne haben würde, oder der erwünschte Workflow, den man gerne haben würde, ist, man hat einen Server, auf dem liegt ein Repository. Und man hat einen Desktop und vielleicht einen Laptop-Rechner und möchte mit einem Repository, das auf diesem Server oben liegt, gerne arbeiten. Was tut man dazu im herkömmlichen Sinne? Man macht einen Checkout von dem Repository auf dem Server, und das eine Arbeitskopie davon liegt dann auf dem Desktop. Wenn man Änderungen wieder einpflegen möchte, dann macht man einfach einen Commit und das Ganze ist wieder oben auf den Server hochgeladen. Was passiert allerdings, wenn man noch nicht fertig ist mit seinem Feature, das man gerade implementiert hat? Dann hat man ein Problem, weil man möchte den anderen Leuten, die mit an diesem Server-Repository arbeiten, möchte man keine unfertige Arbeit, womöglich vielleicht sogar nicht mal kompilierende Arbeit, irgendwie hinterlassen. Dazu kann man sich ja vorstellen, dass man, weil man unter Zeitdruck ist, gerne das Projekt mit nach Hause nehmen würde auf seinem Laptop. Und dazu würde man einfach ein Checkout des Desktops, des Desktop Working Copies, auf dem Laptop machen. Dort kann man dann weiterarbeiten und während sich irgendwas vielleicht im Repository auf dem Server tut, dann möchte man sich die Updates runterladen, weil gerade ein wichtiges Bugfix eingetroffen ist, das auch meinen Patch oder mein Feature beeinflusst. Und wenn man dann fertig oder auch unfertig ist, dann kann man im fertigen Fall kann man das Feature auf den Server wieder hochladen und im unfertigen Fall würde es man auf den Desktop für den nächsten Tag zur Arbeit wieder hochladen. So. Wenn das auf dem Desktop fertig ist, würde man irgendwann mal auch die Änderungen wieder zum Server hochladen, sodass alle Teilnehmer die Änderungen sehen und benutzen können. So, jetzt kommt der Teil, in den Git ins Spiel kommt. Und zwar habe ich links immer aufgeführt, welche SVN-Befehle nötig wären und rechts welche Git-Befehle, welche äquivalenten Git-Befehle dazu nötig wären. Vorhin haben wir angefangen mit dem Checkout. Das wird einmal mit Subversion wird es gemacht mit einem Checkout. Dann hat man von dem Server-Repository sich einen Teil runtergeladen und der liegt dann bereit zum Arbeiten. Wenn man Git Clone sagt, lädt man auch das Repository runter, aber nicht nur einen Teil, sondern man lädt sich das komplette Repository lokal herunter und kann dort drauf arbeiten. Passieren nun Updates, sagt man da bei Subversion, also Updates im Sinne von Server-Updates, jemand anderes hat etwas reinkommittet, dann ruft man SVN-Update und bei Git einfach Git-Pull. Git-Pull holt sich dann automatisch alle Änderungen und macht es ähnlich wie SVN-Update, merge die irgendwie in das aktuelle Verzeichnis rein und gut ist. Eine Datei hinzufügen, die noch nicht getrackt ist, macht man in beiden Fällen mit Add. Und der Befehl, der das Ganze wieder zum Server schickt, ist auf der einen Seite svn-commit. Auf der anderen Seite muss man bei Git auch commit sagen. Das wird erstmal lokal die Änderungen verfügbar machen. Und mit einem Push werden die Änderungen zum Server hochgeladen. So, jetzt haben wir die Richtung, die geht mit Git und SVN äquivalent gut. Jetzt haben wir aber unser verteiltes Modell. Das heißt, wir wollen die Interaktion zwischen Desktop und Laptop herstellen und später auch noch zwischen Laptop und Server. Das heißt, wir loggen uns auf unserem Laptop ein und machen ein Git-Clone von unserem Desktop-Repository. Das ist ein volles Repository, da bekommt man alle Branches, alle Teile, die auch schon auf dem Server gelegen haben. Man fängt an zu arbeiten und committet, brav, lokal. Irgendwann mal im Repository wird ein Update hochgeladen. Dann gebe ich hier einfach mit Git Pull den Server an und /repo gibt das Verzeichnis auf dem entfernten Server an. Diese ganze Syntax, das hat man vorhin auf der Folie gesehen, ist die SVN plus SSH ähnliche Syntax. Das heißt, man macht über Server Doppelpunkt, baut man eine verschlüsselte SSH-Verbindung zu seinem entfernten Server auf. Dann arbeitet man weiter und später könnte man direkt die Arbeit wieder in den Server hochladen mit Git Push, wie vorhin. So, was haben wir jetzt beobachtet? Ein Clone ist nicht nur ein Checkout, wie er bei SVN ist, ein Clone checkt das ganze Repository aus, mit der ganzen Historie, die zu diesem Repository gehört. Und die Commits, die man macht, sind lokal. Das heißt, es sind sehr schnelle Operationen, weil man nicht jedes Mal mit dem entfernten Server eine Verbindung aufbauen muss, so wie das bei SVN üblich ist. Und man macht auch seine Änderungen erstmal gar nicht sichtbar. Das heißt, man hat noch ein bisschen Privatsphäre, bevor man aus Versehen etwas hochlädt, wo man erst im Nachhinein sieht, dass man vielleicht auf dem Holzweg war. Man kann natürlich die Änderungen dann in seinem Lokal, in seinem entfernten Repository sichtbar und zugänglich machen, indem man pullt und pusht. Also pullen, um Änderungen zu erfahren, und pushen, um Änderungen dem entfernten Repository hinzuzufügen. Ganz wichtig bei der Sache ist natürlich, dass fast alle Änderungen, fast alle Befehle, die man so braucht, sind lokal. Das heißt, die sind sehr schnell. Das kann man gar nicht oft genug betonen, weil wer schon mal ein SVN-Diff auf einer großen Source-Tree gemacht hat, der weiß, dass es lang dauern kann, wenn dann auch noch die Verbindung nicht besonders schnell ist. Ja. Genau. Also die Frage war, ob man, wenn alles lokal ist, dass man dann auch im Flugzeug, das ist ja das schöne Beispiel, auch 30.000 Meter über, oder 30.000 Fuß, 10.000 Meter über Meeresspiegel an seinem Projekt arbeiten kann, committen kann. Man kann alles machen, weil man keine Netzwerkverbindung braucht, im Gegensatz zu Subversion. Ich kann im Zug sitzen, wo ich jetzt nicht die 10 Euro pro Stunde an T-Mobile zahlen muss, damit ich da eine UMTS-Verbindung habe. Das kann ich alles lokal machen, und später werde ich einfach meine Änderungen hochladen oder verwerfen. Dann hat niemand was davon mitbekommen, was ich gemacht habe.
Wie sieht die Befehlskette aus, wenn ich jetzt die Änderungen der letzten beiden Stunden rückgängig machen möchte?
Darauf würde ich vielleicht später noch mal kurz, also die Frage war, wie sieht's aus, wenn man die Änderungen der letzten zwei Stunden rückgängig machen möchte. Da könnte ich dir jetzt einen Befehl hier an die Tafel schreiben. Oh, nehmen wir mal die. Wo, aber da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das würde dann den Rahmen der 45 Minuten sprengen. Es gibt bei Git sowas wie das RevLog. Da werden alle Operationen, die getätigt werden, die Commits einfügen oder löschen oder sonst irgendwie manipulieren, werden mitgetrackt. Und dann könnte man mit einer ähnlichen Angabe wie git reset minus minus hard, das ist dann der harte Fall, wie machen wir es, head, das ist unser aktuelles Repository, unser aktueller Branch, und dann gibt es hier so eine nette Syntax, die fängt mit einem add an, geht eine geschweifte Klammer auf, und dann sage ich 2 weeks ago, oder ich gebe ein Datum an oder sonst irgendwas, und dann sind die Änderungen, die ich in den letzten 2 Wochen gemacht habe, kaputt gegangen. Allerdings war ja die Frage nach 2 Stunden, da würde man natürlich das Weeks durch Hours ersetzen.
Welchen Vorteil bringt ein lokaler Commit?
Welcher Vorteil bringt ein lokaler Commit? Der lokale Commit bringt den Vorteil, dass ich oft und früh committen kann, ohne dass ich meine Mitarbeiter in Verlegenheit bringen, dass die ein unfertiges oder nicht kompilierendes Repository vor sich haben.
Vorteil gegenüber einem Commit übers Netz. Ich meinte, der Vorteil generell, anstatt es zu lassen.
Anstatt zu committen?
Anstatt nicht zu committen.
Anstatt nicht zu committen, ist ja committen. Also.
Nein, nein. Also meine Frage ist, was bringt der Commit, wenn die anderen nichts davon erwarten?
Der Commit bringt insofern was, dass man mit diesem Commit auch schon kleine Änderungen in seinem Source Code schon allein durch den Commit dokumentieren kann. Man gibt ja jedem Commit eine Nachricht mit, eine Commit-Message, und anhand dieser Message kann man sehen später, warum wurde diese Zeile eingefügt oder warum wurde diese gelöscht oder verändert. Und wenn ich das oft und früh mache, dass man Resets lokal machen kann, aber auch, damit man einfach eine komplette Historie von seinem Projekt hat, weil meistens ist es ja erwünscht, wenn man ein Feature einpflegt, dass man nicht nur einen großen Commit macht, der 1000 Zeilen hinzufügt und 500 Zeilen löscht, sondern das in kleineren Häppchen zu verarbeiten, dass man später aus der Historie noch sehen kann, wann hat sich zum Beispiel ein Bug eingeschlichen. Und das geht natürlich besser, das auf einen Commit zurückzuführen, wenn man viele kleine Commits gemacht hat. Okay? Ich würde hier gerne nochmal ganz kurz, das auch später eigentlich mehr zur Referenz, wenn man die Folien mal runtergeladen hat, zeigen, welche Befehle es gibt und wo es Unterschiede gibt. Create stimmt natürlich nicht ganz, das ist natürlich svn-admin create, um ein Repository zu instanzieren. Bei git init, das ist auch ein weiterer Vorteil von git gegenüber svn auf jeden Fall, dass es nur ein einziges Verzeichnis, und zwar in der Wurzel des Projektes erzeugt und nicht wie svn sich in einem kompletten Verzeichnisbaum irgendwie niederlässt. Das heißt, grepen mit minus R und so weiter ist deutlich einfacher in einem Git-Repository als in einem SVN-Repository. Man kann sich dann diese ganzen Feindbefehle sparen, die alle .svn-Verzeichnisse irgendwie auslassen bei der Suche. Ein Checkout ist genauso wie ein Clone erstmal. Allerdings bezieht sich natürlich beim SVN der Checkout nur auf einen ganz bestimmten Teil. Da bekomme ich ein paar Dateien runtergeladen, die habe ich dann später. Und ein Clone, da habe ich gleich die komplette Historie und alles dabei. Ein Update und ein Pull, das haben wir jetzt ja schon besprochen. Der Commit, und hier steht immer Commit minus A, das hat eine spezielle Bedeutung. Da würde ich vielleicht später nochmal drauf kommen, wenn ich eine Demo zeige, falls dazu noch Zeit ist, mit dem Push. Copy und Branch, mit SVN Copy würde man zum Beispiel von seinem Projekt einen neuen Branch in das Branches-Verzeichnis irgendwie reinkopieren und könnte dann darauf arbeiten. Mit Git Branch erzeugt man auf die gleiche Weise einen neuen Branch, allerdings ist es nicht so sehr ans Dateisystem gebunden, wie das bei SVN ist. Ich glaube, SVN wurde ursprünglich eigentlich als Dateisystem angedacht, aber ist dann halt leider ein bisschen ausgeartet. Switch und Checkout sind in diesem Fall Äquivalente. Mit Switch würde ich auf ein anderes Verzeichnis wechseln, was ja eigentlich auch einem SVN-Checkout entspräche. Und einen Git-Checkout habe ich halt, um einen Branch zu wechseln. Ich sage nur als Beispiel git branch feature, dann habe ich ein neues Feature angelegt, einen neuen Feature Branch, der auf den gleichen zeigt, auf dem ich mich im Moment befinde. Und dann sage ich git checkout feature und dann befinde ich mich auf dem anderen Branch. Und alle Commits, die ich von da an mache, gehen in diesen Feature Branch. Aber das zeige ich gleich noch irgendwie ein bisschen anschaulicher. Und die Modelle sind noch unterschiedlich. Der eine, der Subversion, da hat man das eine Repository, das ist das Maß aller Dinge. Nur wer dort Commit-Rechte hat, nur wer dort Leserechte hat, kann irgendwie was damit anfangen oder kann irgendwie an der Entwicklung teilnehmen. Git ist verteilt, das heißt, jeder, der mitmacht, der hat sein eigenes Repository und kann weiterentwickeln, kann ohne Probleme einen Fork machen, ohne die ganze History zu verlieren. Und das ist der wichtigste Aspekt an dem Ganzen. Ich habe kleine Messungen vorgenommen vorhin. Und zwar habe ich unser Rainbow OS, unser verteiltes Betriebssystem mit dem Namen Rainbow, ausgecheckt. Dazu muss ich erstmal sagen, die 250 Revisions stimmen nicht. Vor 4 Monaten wurde unser Subversion-gemanagtes Repository umgestellt. Und wir haben die ganzen SVN-Externals, die da drin verwendet wurden, verbannt. Und dabei sind ca. 1000 Revisions auf der Strecke geblieben. Das heißt, dadurch, dass wir die ganzen Externals genommen haben und das alles in einen SVN-Zweig reingebaut haben, weil es für uns keinen Sinn mehr gemacht hat, mehrere unterschiedliche Repositories zu haben, haben wir eine Historie von sagen wir 750 Commits verloren, was natürlich schade ist, weil man die Änderungen nur sehr schwer wieder sehen kann, die am Anfang des Projekts gemacht wurden. Und man hat nur noch Zugriff auf die 250 aktuellen Revisions. Wie gesagt, ich habe das einmal mit SVN Checkout über den von unserem Server auf meinen lokalen Rechner ausgecheckt. Das Ganze habe ich mehrfach hintereinander ausgeführt, damit so Platten-Caching-Effekte und sowas möglichst vermieden werden. Und das hat 4,5 Sekunden gedauert. Dann habe ich aus dem Subversion Repository mit dem Git SVN Clone Ersatz, was einfach jede Revision aus dem Subversion Repository auscheckt und einen eigenen Git Commit dafür erzeugt, habe ich lokal gemacht, hat 86 Sekunden gedauert. Das heißt, diese 250 Revisions hatten so haben lokal einzeln auszuchecken, 86 Sekunden gedauert, aber der Fokus, den möchte ich eigentlich auf den zweiten Punkt lenken, und zwar hat ein Git-Clone von unserem Repository nur 1,3 Sekunden gedauert. Und da habe ich nicht nur einen Checkout, ja, da habe ich nicht nur einmal jetzt zufällig Revision 1006 alle Dateien, sondern ich habe die ganze Historie. Die habe ich jetzt lokal auf meinem Rechner und kann in der History surfen, Bugs finden und kann dabei, wie gesagt, im Flugzeug sitzen. Man muss dazu sagen, die 1,3 Sekunden, die kommen natürlich nicht irgendwo her. Git hat einen Mechanismus, der nennt sich, Git hat die Möglichkeit, Packfiles anzulegen. Das heißt, da werden alle Objekte, die es irgendwie findet, werden in ein spezielles Dateiformat geschrieben, sodass sie schneller auffindbar sind und im Prinzip das ganze Repository nur noch in einer Datei zum Runterladen zur Verfügung steht. Zusätzlich werden irgendwelche Tricks angewendet, dass anstatt komplett jede Datei einzeln zu haben, werden nur Differenzen zwischen den Dateien gemacht. Das ist ziemlich tricky. Da wüsste ich auch in dem Internals-Vortrag nicht ganz genau, wie das funktioniert. Aber es ist nicht besonders viel Platz oder nicht besonders viel Datenmenge, die da übertragen werden muss. Und so kommen diese 1,3 Sekunden zustande, die einfach mal ein gutes Drittel von der Zeit ist, die ich nur für einen Branch benötige bei SVN. Dann habe ich den Linux-Kern auch mal noch geklont. Der hat 200.000 Commits. Da hat das Cloning der kompletten Historie der letzten fast 5 Jahre hat 128 Sekunden gedauert. Dazu muss man sagen, Wir haben hier natürlich an der Uni eine sehr dicke Internetverbindung. Ich glaube, maximal 10 Sekunden war er mit dem Download beschäftigt und der Rest der Zeit geht dann halt fürs Auspacken und Pack-Files auspacken und was weiß ich alles drauf. Ein DU-SH zeigt, dass das komplette Verzeichnis, das dann ausgecheckt wurde in diesen 128 Sekunden, 867 Megabyte hat und davon belegt nicht mal die Hälfte davon die komplette Historie der letzten 5 Jahre. Ich kann jetzt auf meinem Laptop oder besser gesagt auf meiner Workstation oben durch die komplette Historie des Linux-Kernels surfen, ohne auch nur eine Internetverbindung aufmachen zu müssen und das Ganze in diesen 411 Megabyte. Und um zu sehen, dass das auch alles vorhanden ist, habe ich noch einen Log gemacht, habe das in eine Datei, die History heißt, umgeleitet. Git log zeigt natürlich wie SVN log einfach die Log-Messages der einzelnen Commits an und das Ganze dauert 4,3 Sekunden. Das würde ich mal sagen, ist was. Da würde ich, glaube ich, bei SVN gar nicht anfangen, die Zeit zu stoppen, weil es eh keinen Sinn macht.
Seit wann wird Git von Linux Kernel eingesetzt?
Also 2005 wurde Git entwickelt und die erste Git-Hosted-Version war, ich glaube, im August. Also im April hat der Linus angefangen, Git zu entwickeln. Nach 4 Tagen war Git self-hosted und dann wurde nach ein paar Wochen gab es dann die erste Merge-Möglichkeit und dann haben sie, ich glaube im August, aber da würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen, aber es sind so knappe 5 Jahre Historie.
Also ältere Änderungen im Linux-Kernel sind dann in dem nicht mehr verfügbar?
Ältere Änderungen im Linux-Kernel sind nicht verfügbar, weil sie gesagt haben, das hätten sie zwar auch machen können, aber das würde den Rahmen sprengen. Das würde dann keinen Sinn machen, einfach die Historie der letzten 20 Jahre, ja, fast 20 Jahre da irgendwie reinzubringen. Und deshalb haben sie sich dazu entschieden, einfach einen Cut zu machen, wo sie ja BitKeeper eh schon nicht mehr benutzen konnten und dann von da an den aktuellen Source Tree einzuchecken in Git und von da an mit Git weiterzumachen. Okay. Sonst noch eine Frage? Operationen, die lokal sind, habe ich jetzt ja oft genug betont, so langsam müsste da auf den Trichter kommen, sind eigentlich alle, bis auf Push, Pull, Fetch und Clone, habe ich vergessen aufzuführen. Neu tauchen hier jetzt mehrere Dinge auf. Ich fange mal bei den lokalen Dingen an. Diff zeigt natürlich die Änderung zwischen 2 Commits an, ähnlich wie SVN-Diff. Log zeigt die Commit-Messages an. Blame kennen wir auch aus SVN, aber selten benutzt, weil es so lang dauert. Commit, add, rm, typische Geschichten, checkout, branch, habe ich auch vorhin schon erwähnt. Merge, cherry pick und rebase. Auf Merge und Rebase werde ich gleich noch kurz eingehen. Cherry pick nimmt einfach die Änderungen, die ein Commit aus irgendeinem Branch gebracht hat und führt die auf einem anderen Branch ein, aber das würde jetzt über das aktuelle Vorgehen hinausgehen, wenn ich das jetzt noch im Detail erklären würde, aber man kann sich ungefähr darunter vorstellen, man pickt sich die Kirschen aus Branches halt, ja, von den Bäumen. Hier kam jetzt bei den Network-Befehlen kam noch der Fetch dazu. Fetch, oder fange ich andersrum an, Pull ist im Endeffekt ein Fetch mit einem anschließenden Merge. Das heißt, wenn ich sage Pull, dann wird erstmal mit Fetch aus einem entfernten Repository alle Änderungen, die ich noch nicht in meinem lokalen Repository habe, runtergeladen. Und wenn ich Merge sage, werden diese Änderungen auf meinen aktuellen Branch drauf gemerged. Ja. Jetzt noch möchte ich noch einen typischen Workflow vorstellen. Dazu brauchen wir ein bisschen Vorwissen. Der normale Branch, wenn ich irgendwo sage, Git init, dann heißt dieser Branch Master. Und es ist, man tut sich auch gut dran, das so zu belassen, dass einfach der Hauptstrang, das Ding, was in Subversion irgendwie in Trunk oder so liegen würde, dass man das einfach nicht in Trunk umbenennt, sondern dass man das einfach beim Master lässt. Also Master ist immer der Standard-Hauptentwicklungszweig, sage ich jetzt mal so. Die Branches sind sehr billig, weil sie lokal sind. Für diesen Workflow, den ich jetzt vorstellen möchte, bietet sich an, dass man für jedes Feature, das man implementiert, einfach einen Branch vom Master abzweigt, einen Feature-Branch, der irgendwie einen einigermaßen sinnigen Namen hat, dass man später wieder weiß, woran man gearbeitet hat. Die nächste Regel ist, die wir vorhin schon gesprochen haben, wäre Commit Early and Commit Often. Das bedeutet, man sollte diese Eigenschaft schon ausnutzen, dass das Git einem lokal zur Verfügung steht, dass das ganze Repository lokal zur Verfügung steht und dass man möglichst viele Änderungen einfach durch seine Commits dokumentiert und jetzt gar nicht so viel unbedingt im Source Code. Man entwickelt an einem Feature dann so lang, bis das ganze Projekt wieder durch die Test Suite ohne Probleme läuft, ohne Fehler. Man denkt sich natürlich Test Cases aus. Man updatet den Master, indem man erst den Master Branch auscheckt und Git Pull sagt, ganz einfach. Und später wird einfach mein Feature Branch wieder auf den Master gemerged. Und jetzt, nachdem jetzt so viel über Branches und Merging und Rebasing geredet wurde, von mir hauptsächlich, möchte ich mal anhand von einer kleinen Animation zeigen, wie das ungefähr ablaufen könnte. Wir machen als zuallererst ein Git-Clone von unserem Server. Dann bekommen wir, wie schon erwähnt, die komplette Historie dieses Repositories, das da auf Server liegt. Wir haben dann standardmäßig in einem kleinen Projekt einfach mal diese vier Commits. Die blauen Kästchen sind einzelne Commits. Die Pfeilchen bedeuten die Abhängigkeit dazwischen. Und Master und Origin Master sind zwei Branch-Namen, die mir jetzt lokal zur Verfügung stehen. Origin Master sollte immer auf den Master Branch des Server Repositories zeigen und Master ist mein lokaler Master. Wenn ich eine Änderung in meinem Repository mache, dann wird auch Master um eins weitergehen und das zeige ich hier nicht ganz. Und zwar, wenn ich nun sage, habe ich vorhin erwähnt, Git Branch Feature, Git Checkout Feature, dann bekomme ich erstmal einfach noch so einen zusätzlichen Branch Tag, der auch auf den aktuellen Commit zeigt. Dadurch ändert sich erstmal nichts. Aber der ist jetzt ausgecheckt und jede Änderung, die ich da reinmache, die mit Commit-A zum Beispiel, die setzt die Anzahl der Commits nach oben und Feature, weil ich mich in diesem Branch befinde, wandert immer auf den aktuellen Top-Commit, auf den Tip sozusagen dieser Historie. So, mal gucken, was kommt. Genau, jetzt hat sich irgendwas in meinem externen Repository getan und ich sage ein Git Fetch Origin. Origin ist jetzt nur eine Abkürzung für Server:/Repo. Das heißt, wie ich schon vorhin gesagt habe, jetzt werden alle Sachen, die es noch nicht in meinem Repository gab, werden runtergeladen und es sind halt nun diese beiden Commits. Ich zeige da einfach immer noch so drauf. Da, diese beiden Commits. die hat jemand anderes eingecheckt oder wurden von einer anderen Stelle eingecheckt und mein Origin Master zeigt nun auf diesen Commit. Wenn ich nun meinen Master Branch auschecke, das heißt, dann ist wieder die aktuelle Working Copy, liegt jetzt wieder auf meinem Master, das heißt, ich habe die Änderungen zunächst mal, also nach dem Checkout Master, bin ich erstmal wieder an der Stelle und jetzt merge ich Origin Master, den hier, auf meinen Master, das heißt, ich zeige wieder mit meinem Master genau auf das, wo mein entfernter Server steht. Upsala. Genau. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die ich vorstelle, ist das ganz normale Merging. Das heißt, wir sind jetzt mit unserem Feature fertig, dieses Feature hier, und möchten das jetzt der Welt zur Verfügung stellen. Das bedeutet, wir sagen einfach Checkout Master. Da waren wir zwar gerade eben schon, aber nur nochmal zur Sicherheit. Dann steht unser Master, und wir sagen Git Checkout Master, der stand vorher hier, erinnern wir uns. Und wenn wir jetzt sagen Git Merge Feature, dann werden einfach diese zwei Commits, die wir hier vorhin hatten, von diesem Commit zusammengefasst. Das ist dann einer, der zwei Parent Commits hat, wenn man so will. Git versucht dann automatisch durch irgendwelche Drei-Wege-Algorithmen oder durch andere Algorithmen Konflikte aufzulösen. Aber das kann natürlich auch zu Konflikten führen, wenn hier in diesem Commit und in diesem Commit eine gleiche Zeile oder eine sehr nah beieinander liegende Zeile geändert wurde, dann bekomme ich natürlich einen Konflikt und den muss ich erstmal auflösen, bevor ich diesen Merge dann machen kann. Ja, das ist ja klar, das ist ja wie bei SVN. Da war gerade Unklarheit oder ist allgemeine Unklarheit? Nee, geht. Okay. Wenn wir jetzt sagen Git Push Origin Master, dann werden auf unseren entfernten Server wieder Origin Master draufgeschoben und wir haben das Feature hochgeladen und jetzt können wir noch den alten Branch löschen mit git branch minus d feature, dann geht der lokale Branch flöten, aber der ist natürlich immer noch implizit erhalten durch diese Abhängigkeit dieses Merge Commits. Das heißt, der ist schon noch da, aber trägt keinen Namen mehr. Die andere Sache, die ich noch vorstellen möchte, ist Rebasing. Das ist eigentlich das, was man in so einem Fall eher tun sollte. Und zwar hatten wir jetzt eben eine Historie, die nicht mehr ganz so schick ausschaut und die auch nicht mehr ganz so schick zu debuggen ist, vor allem wenn die Branches lang sind und man viele Commits hat und die miteinander vermerged, dann hat man eventuell unerwünschte Seiteneffekte, die durchs Mergen entstehen. Und somit gibt es das Rebasing. Da haben wir wieder die gleiche Ausgangssituation. Und wenn wir jetzt einfach sagen, Git Rebase Master Feature, dann passiert Folgendes. Erst wird implizit Feature ausgecheckt, das heißt, dann wird wieder meine Working Copy auf den Feature Branch, der hier vorher irgendwo angesiedelt war, ausgecheckt und durch dieses Master werden alle Änderungen, ich zeige nochmal kurz das Bild von eben, wird die Änderung, die hier dazwischen stattgefunden hat, wird auf diesen Commit versucht zu projizieren. Das heißt, man nimmt einfach sozusagen in SVN oder Unix-Sprachweise, würde man sagen, ich mache hier ein Diff zwischen diesen beiden Zuständen und mache einen Patch auf diese beiden Commits. Oder macht diesen Patch, sagen wir mal, macht diesen Patch, der hierdurch entsteht, auf diesen Commit. Und dadurch entsteht dieser Commit. Und das, genau das Gleiche mache ich natürlich mit dem nächsten auch. Mache wieder eine Änderung zwischen dem und dem, hau den drauf und dann habe ich mein Branch gerebased. Das heißt, ich habe wieder eine schöne Historie. Jetzt sage ich, ich check den Master aus. Das heißt, ich nehme wieder den Zustand des Masters und merge Feature hinzu. Das heißt, beide stehen danach auf dem gleichen. Das ist ein Spezialfall, der nennt sich Fast Forward. Wenn man hier guckt, hier sind jetzt ja zwischen Master und Feature ist keine Divergenz mehr entstanden. Und dadurch kann man einfach den Master durch einen Merge da nach oben setzen. Das ist ja eigentlich ganz intuitiv, dass man da nichts mehr großartig berechnen muss. Also das heißt, während des Rebasens kann es zu Konflikten kommen, aber danach, wenn man rebased hat und alle Konflikte beseitigt, dann kommt es durch einen Merge nicht mehr zu einem Konflikt. Jetzt pushe ich wieder mein Branch nach Remote, lösche mein Feature Branch und habe wieder eine flache Historie und habe mein Feature eingebaut und keiner hat gesehen, dass ich dafür irgendwie einen Branch verwenden musste oder sonst irgendwas. Der Vorteil hierbei liegt natürlich, dass man mehrere Features einfach gleichzeitig implementieren kann. So, ich bin an dem einen Feature gerade dran und mache da viele Commits und dann kommt der Chef her und sagt, hey, hier, da hat gerade einer einen Bug gemeldet, bitte fix den. Und dann sage ich, ja, alles klar, ich mache gerade noch einen Commit mit den Daten, die ich noch nicht eingecheckt habe. So Work in Progress nenne ich den dann vielleicht oder benutze Git Stash. Und dann fange ich einfach von Master an gesehen wieder einen neuen Branch an und versuche diesen Bug zu fixen, committe den und kann später in meinem alten Branch einfach wieder weitermachen, ohne dass irgendwas passiert ist, ohne dass ich mein Repository nochmal auschecken muss, ohne dass ich das irgendwohin SCPen muss. Das passiert alles ganz automatisch. Man hat ein Repository auf seinem Laptop und man braucht kein anderes. Gibt es ja schon immer viele Tricks, die man anwenden muss, wenn man irgendwie eine Änderung einbauen muss und SVN benutzt und gerade eigentlich mitten in irgendeinem Projekt steht. Dann kann man nicht committen, weil man möchte natürlich das jetzt nicht committen, weil es gerade nicht kompiliert und lauter Stress. Kann man sich hier sparen. So, die Schlussfolgerung ist, warum wollen wir überhaupt Git verwenden? Es gibt auch noch andere verteilte Versionierungstools. Genannt seien da Mercurial oder SVK oder whatnot. Bei Mercurial, weiß ich nicht, finde ich die Dokumentation nicht so toll. Git hat eine super Dokumentation. Die ganzen Manpages, die es zu den einzelnen Befehlen gibt, sind wirklich großartig. Es ist genau beschrieben, was passiert, wenn man diesen Befehl ausführt. Git ist Open Source, es hat eine große Community und eine große Anwendergemeinschaft mittlerweile. Es gibt viele Tools, die einem die Branches so hinbasteln, wie man gerade gerne hätte und viele weitere sehr nützliche Features, auf die ich nicht leider alle eingehen kann. Es ist mittlerweile reif, wie gesagt, vor 5 Jahren hat das Development begonnen. Mittlerweile stehen wir, falls jemandem Versionszahlen was bedeuten, bei Version 1.7.1. Der Linus macht zwar ab und zu mal noch Commits, aber nicht mehr regelmäßig. Das ist der Junio Hamano, der seit Ende 2005 Maintainer ist von Git. Die Community ist auch sehr freundlich, da kann man E-Mails hinschreiben und die töten einen nicht sofort, wenn man irgendwie was falsch verstanden hat. Und es ist halt super schnell. Ganz im Gegensatz zu zum Beispiel SVK, falls jemand schon davon was gehört hat, das ist einfach genau diese Konzepte mit Subversion umgesetzt. Ja, prima. Also da kann man nirgendwo landen, wenn man so anfängt. Schlussfolgerung ist, die Konzepte, die hinter Git stehen, sind sehr einfach zu lernen. und einfach zu benutzen. Es gibt im Prinzip nur 4 unterschiedliche Datenstrukturen und 5 unterschiedliche Reference-Strukturen, wobei es eigentlich nur 2 sind und keine 5. Wenn man das alles dann irgendwie mal gesehen hat, wie das funktioniert, dann versteht man auch diese ganzen Tools, die es da gibt. Ich glaube, es gibt 180 zusätzliche Tools, also Git, XYZ, 180 Mal. Und da kann man natürlich ordentlich Schabernack treiben mit seiner History. Die Basic-Operationen haben wir ja gesehen, also zeigt mir was, was man mit SVN, außer einzelne Verzeichnisse, jetzt so direkt auschecken, was man damit nicht machen kann mit Git. Es sind komplexe Operationen möglich, also History ändern. Wenn man einmal ganz viele Commits gemacht hat, gibt es die Möglichkeit, gerade bei den vielen kleinen Commits, die man gemacht hat, zwischendurch, die vielleicht zu größeren, sinnvollen Teilabschnitten zusammenzufassen. Das nennt sich dann Squashing, dann squasht man die einfach zusammen und geben dann nur noch ein Ergebnis, einen Commit aus. Es gibt Octopus-Merges, das ist wohl eher sinnvoll im Linux-Kernel-Development. Und ich glaube, selbst die nehmen Abstand davon, weil da wird es dann schon haarig. Das heißt, man kann mehr als 2 Branches gleichzeitig mit einem Commit zusammenführen. Und da kommen irgendwelche Algorithmen, von denen ich auch im Moment noch keine Ahnung habe, zum Tragen. Es ist sehr einfach, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man durch Clone, Push und Pull direkt durch Angabe von SSH-Befehlen oder von SSH-URLs, sage ich mal, sich auf anderen Rechnern deren Repository holen kann. Übrigens geht es auch, 2 völlig unterschiedliche Repositories könnte man auf die Art irgendwie zusammenführen und Änderungen aus diesem komplett anderen versuchen, da drauf zu tun, wenn man das möchte. Nochmal, die Dokumentation ist wirklich gut und das war für mich ein Grund, nicht Mercurial zu benutzen, weil das ist so ein bisschen tricky. Da funktioniert nicht so viel out of the box sozusagen, wie ich es gern hätte. Kann ein Vorteil sein, war für mich ein Nachteil. Es gibt auch mehrere Arten, Merge-Algorithmen zu benutzen, wenn man Git Merge sagt. Da gibt es den Three-Way-Merge und diesen Octopus-Merge und es gibt auch noch ein paar andere, also Recursive-Merge, die im Detail, muss ich die noch studieren. Die meisten Operationen sind immer noch lokal, ja, und sehr schnell, also es gibt so eine Seite, die heißt Why is Git better than X? Oder irgendwie sowas in der Art. Da wird so ein bisschen Messerei gemacht und die ganzen Versionskontrollprogramme werden miteinander verglichen und da schneidet Git eigentlich bis auf beim Add immer am besten ab. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, die versucht haben, Git zu benutzen, haben gesagt, oh, ich habe irgendwas gemacht und dann waren alle meine Daten weg. Das kann ich so nicht ganz glauben, außer man hat tatsächlich rm-rf.git gesagt, weil Git, alles was man jemals getrackt hat, wird mindestens 2 Wochen, also per Default-Einstellung, behalten. Das heißt, selbst wenn man denkt, man hat jetzt irgendwie mit Git reset --hard alles zurückgesetzt und ich habe hier jetzt statt hours habe ich weeks angegeben, dann ist immer noch nicht alles verloren, weil dann weiß ich ja, wie mein Zustand vor einer Sekunde war. Ja. Dann sage ich einfach, okay, dann check mir mal den Branch aus, den ich vor einer Sekunde hatte oder den letzten, den ich gerade hatte. Und das ist dann genau der Vorgänger von dieser Operation. Nach 2 Wochen oder später wird natürlich irgendwann mal irgendeins der Tools automatisch sagen, Git GC, das ist die Garbage Collection und die räumt dann so References auf, auf die nicht mehr wirklich verwiesen wird. So, bin ja ganz gut in der Zeit. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt würde ich auch gerne noch Fragen beantworten, beziehungsweise ich hätte noch eine kleine Demo, wie man Bugs finden kann. falls daran Interesse besteht. Aber da oben war noch eine Frage.
Genau. Als der Linus angefangen hat, Git zu schreiben, wird er sicherlich einen Grund haben, warum er die Konkurrenz verachtet hat. Und wenn ich daran denke, die Änderung von CVS auf Subversion war gewesen, dass es besser mit Executables arbeiten kann. Hat Git irgendwelche Einschränkungen, was Dateien angeht, vielleicht ausführbare Dateien, Binaries?
Also die Frage war, ob Git genauso gut wie SVN oder CVS mit Dateien umgehen kann. Git wurde hinsichtlich darauf entwickelt, dass Projekte damit, Source Code Projekte gemanagt werden. Und wenn man sich Source Code genau anschaut, dann ist es unwichtig, ob eine Datei ausführbar ist oder welchen Benutzer die auf irgendeinem Rechner irgendjemand mal hatte. Und deshalb gab es das von Anfang an erstmal nicht, dass sich zum Beispiel so Bitmasken für Read, Write, Execute mitgespeichert wurden. Allerdings wurde das mittlerweile so rudimentär nachgeholt, damit man zumindest zwischen Executables und Nicht-Executables unterscheiden kann. Grundsätzlich werden alle Dateien in Git binär oder auch nicht binär einfach erstmal als Blob gespeichert. Das heißt, man hat einfach nur eine Folge dieser Zeichen in irgendeiner Datei und genau so werden die auch behandelt. Da wird nichts, werden keine New Lines eingefügt oder Carriage Returns oder sonst irgendwas. Der Inhalt von der Datei bleibt direkt so bestehen. Ein Problem ist natürlich, wenn man jetzt viele binäre Dateien hat, große Videos zum Beispiel in seinem Git-Repository verwaltet und ändert und wieder updatet, dass dann das Repository sehr groß wird, weil Videos sind ja schon komprimiert, das heißt, da kann man mit der tablib, die in Git eingesetzt wird, auch nicht mehr so viel reißen. Dann wird natürlich so ein Repository, das man sich lokal dann auscheckt, von einem entfernten Server, riesengroß. Aber generell sind da keine Grenzen gesetzt.
Habe ich Git soweit richtig verstanden, dass man eigentlich keinen zentralen Server mehr braucht, sondern nur einen Rechner, der eine Arbeitskopie enthält, eine aktuelle?
Genau, die Frage war, ob Git mit nur einer Arbeitskopie, mit einem Repository auskommt. Ja, ist die Antwort. Es gibt die Möglichkeit des Clonens, wo ich dieses Repository einfach kopieren kann und bin aber auf den zentralen Aspekt nicht mehr angewiesen. Wenn mein Hauptrepository ausfällt, bei SVN, dramatisch, kann man keine Commits mehr machen, kann man nicht mehr Diffs angucken, so wirklich. Bei Git habe ich lokal meine Kopie und irgendjemand von meinen Bekannten oder von meinen Mitarbeitern wird noch das Repository in einem relativ neuen Zustand irgendwo haben und dann kann ich da einfach, wenn ich natürlich Leserechte bekomme, da mit dem weiterarbeiten und einfach nur zwischen dem anderen dann arbeiten.
Die Frage rührt daher, dass ich meine Dateien nicht bearbeite, häufig zwischen verschiedenen Arbeitsplatzrechnen verschleppe. Ich nehme quasi einen Rechner an, bearbeite sie woanders weiter, garantiert dann festgestellt, verdammt, ich habe den aktuellen Stand nicht. Kann ich Git in dem Sinne zur Synchronisation missbrauchen?
Man kann in Git Hooks einbinden, die es auch unter SVN gibt. Das heißt, man kann Commit und auf verschiedene Aktionen, die im Repository auftreten, triggern, dass irgendeine Aktion ausgeführt wird. Und da könnte man natürlich bei jedem Commit gleichzeitig auch noch einen Push zu irgendeinem Server, der immer erreichbar ist oder der fast immer erreichbar ist, irgendwie triggern. Also ja, das geht. Okay. Ja?
Und zwar, was passiert, wenn ich Verzeichnisse umbenenne oder Dateien verschiebe? Habe ich dann die Historie weiterhin? Oder ist es dann eine neue Datei, die einfach auftaucht und eine, die verschwindet?
Also wenn die Frage war, was passiert, wenn man Dateien umbenennt oder verschiebt? Direkt wird von Git das Umbenennen von Dateien nicht unterstützt. Aber dadurch, dass ich meistens die Datei nur umbenenne, aber jetzt keine Änderungen drinnen ausführe, oder der für den Fall, dass ich eine Datei umbenenne und keine Änderungen drinnen mache, dann ist ja der Inhalt der Datei der gleiche. Das heißt, es ist immer noch für Git genau dasselbe Objekt. Für Git sind Namen eigentlich Schall und Rauch. Der Inhalt zählt. Der Inhalt von einer Datei wird mit der SHA-1-Sum berechnet. Das heißt, um seine Inhalte adressierbar zu machen, benutzt Git SHA-1. Das heißt, man sagt einfach SHA-1-Sum, meine Datei. Und das ist dann genau die Adresse von diesem Dateiobjekt. Wenn ich das jetzt umbenenne, dann referenziert mein Verzeichnisbaum zwar auf, dann hat diese SHA-1-Sum einfach einen anderen Namen bekommen. Aber es gibt dann für Git-Log gibt's Optionen, wo man sagen kann, ja, bitte tracke mir auch Datei-Renames. Und das funktioniert über diesen Mechanismus. Und dann kann Git noch ganz tricky irgendwie rausfinden, wenn sich nur ganz wenig in der Datei geändert hat oder häufig das Gleiche, dann weiß der, dass das vorher die gleiche Datei war und kann somit auch das Rename verfolgen. Also das Rename-Problem ist dadurch eigentlich gelöst. Und du hattest noch eine Frage?
Ja, du hast jetzt ja erklärt, was Git besonders gut kann und warum wir alle Git verwenden sollten.
Ja. Also bisher hat es alle meine Ansprüche wunderbar erfüllt, das Git. Also die Frage war, was Git nicht kann. Ich glaube, Kaffee kochen. Nee, aber ernsthaft. Also ich finde, die ganzen Konzepte, so wie sie dort umgesetzt sind, möchte ich nicht mehr missen. Und habe sie in anderen Versionierungstools, die ich benutzt habe, vermisst. Und im Moment weiß ich nicht, was ich noch... Hättest du einen Vorschlag? Was vermisst du an Git?
Ich benutze Git selbst nicht und habe nur gelesen, was die OpenJDK-Entwickler dazu gebracht hat, Mercurial zu verwenden. Sie hatten irgendwas mit Renames kritisiert, aber das wird gerade zu erklärt.
Okay, also die OpenJDK-Entwickler finden Mercurial besser als Git. Kann man das so zusammenfassen, wegen der Rename-Geschichte, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man bei seinem Development einfach weniger refactored und mehr produziert. Ja, gerne. Okay.
Und beim nächsten Benutzen des Repositories stand dann da, es sei ein Object corrupted.
Aha.
Wie repariert man ein kaputtes Git-Repository?
Also die Frage war, wenn der Akku leer geht und während eines Pulls, wie repariert man das Repository? Da ist mal die erste Frage von mir zurück. Hattest du eigene Änderungen eingecheckt? Dann... Also keine eigenen Änderungen, das heißt, du hast eigentlich nichts zu verlieren. Du könntest entweder den Clone neu machen oder du könntest natürlich auch bis, wenn du ungefähr weißt, wann du das letzte Mal den letzten Pull gemacht hast, das lässt sich bestimmt rauskriegen, dann könntest du einfach dein Repository zum Beispiel gerade mit reset-hard zurücksetzen, auf diesen Stand und dann nochmal einen Pull probieren. Aber da kann es natürlich sein, dass es noch andere Branches gibt, die du dann auch noch zurücksetzen müsstest. Und also das ist mir bisher noch nicht passiert, deswegen habe ich da jetzt keine adäquate Patentlösung drauf. Bitte. Okay, noch eine Frage?
Wenn ich auf dem Server ein Subversion Repository habe, dann hast du ja vorhin schon gezeigt, dass man das da auch mit Git das VM Clone holen kann.
Ja.
Wenn man dann lokal arbeitet, vielleicht ein paar Branches macht, wieder merged, was passiert dann mit diesen Commits, wenn ich das wieder zurück in das Subversion Repository committe? Ich meine, das hat ja sowas wie diese Branches nicht.
Ja, also das Git SVN, die Frage war, wie gut ist Git SVN? Git SVN hat im Prinzip die Möglichkeit, dass du die genaue Verzeichnisstruktur deines Subversion Repositories angibst. Also du kannst dann sagen, wo liegt mein Branches-Verzeichnis und wie heißt mein Trunk-Verzeichnis und wie heißt das Tags-Verzeichnis. Das sind ja so die drei Standarddinge in Subversion. Von dem nach kann Git auch versuchen, während dem Git SVN Clone die komplette Historie wieder aufzubauen. Aber da meines Wissens nach, ihr mögt mich korrigieren, in Subversion jetzt bei Merges keine echten Merge-Informationen enthalten sind, hat man halt einfach nur mehrere Branches, die nie miteinander verzweigen. Das heißt, gerade diese Merge-Situation kann von SVN, sage ich jetzt einfach mal so, weiß nicht, ob das ganz genau stimmt, kann von SVN nicht registriert werden. Das heißt, wenn du anfängst, mit Merges, mit echten Merges zu arbeiten und das in dein Repository, in dein SVN-Repository hochladen willst, dann gibt es, glaube ich, argen Stress. Also lieber mit Rebase arbeiten und sozusagen den Standard-SVN-Workflow weiter nutzen. Das heißt, du benutzt dann deinen ausgecheckten SVN-Master-Branch oder einen anderen Branch und machst darauf, fügst du nur eine lineare History hinzu, dann bist du auf der sicheren Seite. Also so mache ich das auch mit im Moment noch mit Git SVN. Und ich habe irgendwann mal versucht, einen Merge zu committen, weil ich es da noch nicht so geblickt habe. Und dann, das macht man lieber nicht, wenn da noch jemand anderes mit am Repository sitzt. Okay? Also, ja?
Wegen den Datenstrukturen, also was ich vom Server runterlade, das ist im Prinzip eine große Datei. Und da stehen alle Versionsinformationen drin. Oder ist es auch in mehreren Dateien aufgeteilt?
Es ist normalerweise in mehreren Dateien aufgeteilt. Allerdings gibt es die Möglichkeit, diese Dateien zu einer großen zusammenzufassen. Und dieses Zusammenfassen kann man durch Git Repack bewerkstelligen. Dann hat man in seinem .git-Verzeichnis eine Pack-Datei und da drin stehen dann alle Referenzen, die man so braucht und dann findet das Git alles schon raus.
Und das .git, dieses Verzeichnis, ist das auch in jedem Verzeichnis, das ich anlege oder gibt es nur ein?
Nein, das gibt es nur in der Wurzel des Projektverzeichnisses. Ja, das gibt es nur in der Wurzel, da gibt es eine Konfigurationsdatei auch drinnen, wo man zum Beispiel angeben kann, welche Branches ich remote-mäßig track, das heißt, welche sollen automatisch, wenn ich einen Git-Pull mache, runtergeladen werden und solche Informationen. Und es empfiehlt sich immer, bevor man an irgendeinem Projekt teilnimmt, dass man irgendwie in seiner globalen Konfigurationsdatei irgendwie seinen Namen und seine E-Mail-Adresse und sowas anlegt, damit die Commits mit der richtigen Autoreninformation versehen sind. Also falls ihr irgendwann mal da einen Commit gerne machen würdet, wäre das cool, das vorher zu machen. Sonst steht einfach nur unknown at unknown oder was drin. Ja? Aha.
Wie kann ich sowas in Git nachbilden?
Also in Git kann man Tags signieren. Wenn ich jetzt irgendeine Versionsrelease mache, dann kann ich diesen Commit, der diese Version, der den Stand dieser Version beschreibt, eine GNU-PG-Signatur oder mit einer Signatur unterschreiben. Einzelne Commits, weiß ich nicht genau, könnte sein, dass das auch mittlerweile geht. Dann würde das einfach sozusagen, könnte man ja die Signatur mit in die Commit-Message rein basteln. Das wäre ja eigentlich kein Stress. Aber das ist gerade bei den Entwicklern von Git und bei den Kernel-Entwicklern keine so große Besorgnis, weil die sich eh jeden Patch vorher anschauen. Und wenn man signed off bei ich bin großer Entwickler reinschreibt, dann glaubt es der Linus, weil ja auch die Committer-Informationen dazu stimmen. Und dann ist das nicht so die Besorgnis dabei. Ja. Okay. Möchtet ihr noch die Demo sehen? Die geht eigentlich ganz schnell. Alles klar, oder? Die muss ich erst mal suchen. Na? Genau. Also hier habe ich ein kleines Projekt. Also wirklich nichts Sinnvolles. Es ist einfach nur, um die Möglichkeit zu zeigen, wie man Bugs finden kann. Mit gitk --all kann man sich die komplette Historie von seinem Repository grafisch darstellen. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, das wegschieben. Natürlich echt groß hier. Also, wir sehen hier, wir haben jetzt folgende Historie. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Commits von einem kleinen Mini-Projekt, das jetzt dummerweise nicht mehr kompiliert. Man sieht hier anhand des gelben Bobbles, dass diese Version gerade ausgecheckt ist und die blauen Bobbles sind einfach nur Historie. Jetzt habe ich das Problem, ich zeige es euch, wenn ich make sage, dann heißt es undefined strings. Das ist also ein Fehler, der sich irgendwann mal beim Committen eingeschlichen hat und den möchte ich jetzt finden. Und ich möchte genau wissen, zu welchem Commit der gehört. Also, was tue ich? Ich kann mit git bisect eine Bisektionsverfahrenssuche machen, indem ich angebe, welches ein schlechter Commit ist. Und zwar ist der, ich glaube, ich muss nochmal nachgucken. Git bisect. Das sieht das natürlich fatal aus. So. Das sehen wir hier. Erstmal die Dokumentation. Start, bad, good. Das heißt, ich gebe jetzt als erstes die Referenz. Eine Referenz zu einem schlechten Commit. Git bisect. Moment. Git bisect. Start. Das ist mein Master. Master Branch ist schlecht. Und ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal keinen Fehler gemacht habe beim Initial Commit. Was mir da jetzt genügt, ich kopiere hier ein paar Zeichen von der SHA-1-ID. Und gebe die Git. Solange das, was ich ihm liefere, eindeutig ist, ist es kein Stress.
Was macht er sonst? Fragt er dann?
Wenn ich hier nur ein D mache, hui, das hat sogar funktioniert. Dann war das vielleicht schon eindeutig. Ansonsten sagt er, sorry, nicht eindeutig. Oder? Moment. So. Nee, das... Da ist jetzt irgendwas Wildes passiert. Aber das ist kein Problem. Ich sage einfach git bisect reset. Und dann müsste hier auch das hier wieder verschwunden sein. Und ich starte einfach nochmal von vorne. Also normalerweise kommt irgendeine Meldung. Vielleicht ist das dann, denkt er, das ist eine andere Option oder eine Datei. Und dann, okay. Normalerweise funktioniert es gut. Also ich sage hier git bisect. Man sieht hier, okay, wir starten beim Master. Wir müssen ungefähr jetzt 3 Revisionen prüfen und befinden uns gerade in diesem Commit. Der ist jetzt im Moment gerade ausgecheckt. Und zwar versuchen wir uns jetzt so bisektionsverfahrenmäßig halt dem schlechten Commit anzunähern. Und ich muss jetzt git sagen, ist der Commit gut oder ist er schlecht? Und das könnte ich jetzt entweder von Hand sagen, indem ich jetzt jedes Mal make ausführe und dann sage, ah ja, hier ist er gut, super, hat alles kompiliert. Aber was ich auch machen kann, ist, ich kann es automatisieren. Wenn es ein Skript gibt, das sozusagen die Regression erkennen kann, die stattgefunden hat, dann kann ich das angeben. Das, also wir sehen hier drüben, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. So, das sehen wir hier. Das ist der hier als bad und der hier als good markiert. Und ausgecheckt sehen wir wieder hier den gelben Bobble mittendrin. Und jetzt sagen wir git bisect run make. Make hat ja die tolle Eigenschaft, dass wenn es fehlschlägt, dass es das auch mit dem Return Error anzeigt. Das heißt, ich sage hier einfach boop und der checkt nach und nach alle Revisions aus. Super, und jetzt hat er es rausgefunden. Und zwar sehen wir hier jetzt, dass sich an dieser Stelle der erst oder der mittlerste schlechte Commit sozusagen befindet. Was ich jetzt tun kann, ist, ich will jetzt ja meine, das ist ja meine Historie, die ist nur lokal, die habe ich, wie man hier auch sieht, noch nicht auf den Server gepusht. Der Server steht noch ganz weit unten, das heißt, es ist noch nicht peinlich. Was ich jetzt tun kann, ist, ich mache ein git bisect reset. Jetzt weiß ich ja, welcher Commit das ist, habe ich jetzt schon auf Enter gedrückt. Aber ich weiß ja, welcher Commit es ist, das sehe ich ja hier noch. Das heißt, ich nehme jetzt den hier, jetzt nehme ich den Commit vorher und jetzt mache ich was ganz Tolles, was Git kann. Ich mache ein Interactive Rebase. Das heißt, ich stehe jetzt ja aktuell hier wieder auf meinem Master, das ist wieder der gelbe Bubble links, und mache ein Git Rebase mit der SHA-1, die der Commit vorher hatte. Dann geht mir hier ein Vim auf und da sage ich jetzt, ja, welche Commits hätte ich denn gerne, welche brauche ich, was würde ich gern machen, und jetzt sage ich, ja gut, offensichtlich war das @git-homage war der fehlerhafte Commit, den editiere ich jetzt einfach mal. Sag hier also edit, speichere die Datei. Und jetzt lässt mich Git genau auf diesem Commit, das sehen wir dann hier wieder, lässt er mich genau hier stehen. Und ich kann hier mal in meine Sourcen reingucken. Und ich sehe auch hier unten an dem Commit, was da schief gelaufen ist. Na? Ach, der falsche ist gehighlightet, stimmt. Dankeschön. Hier sehe ich, hier hat sich das erste Mal dieses Strings-Package irgendwie wird benutzt, aber es wird anscheinend noch nicht eingebunden. Das heißt, ich schaue hier mal rein und da sehe ich direkt hier, beim Import habe ich vergessen, Strings zu sagen. Zack. Und jetzt sage ich mal Make. Oh, und alles funktioniert wieder. Und dann sage ich einfach Git Rebase. Ja, stimmt noch nicht. Git Commit. Und jetzt kommt das tolle minus A natürlich. Das andere habe ich euch ja noch nicht erklärt. Minus minus Amend. Amend heißt, ich bedauere den vorherigen Commit, dürfte ich ihn bitte nochmal machen. Das heißt, ich nehme jetzt genau die Änderungen, die ich da gemacht habe, bekomme genau die gleiche Commit-Message. Die behalte ich so einfach. Und zack, befinden wir uns hier wieder. Ne? Git Rebase minus minus Continue. Und dann wird weiter gerebased und dann haben wir das Ding erledigt. Was man hier jetzt ganz schön sehen kann, ist, dass die alte Historie immer noch da ist. Das hier war der schlechte Commit, der hat die Regression eingeführt. Den habe ich jetzt amended und alle anderen, die Änderungen, die von dem und von dem hier gemacht wurden, wurden hier wieder oben drauf gesetzt. Und ich habe wieder ein komplett kompilierendes System. Und so funktioniert Bisect.
Und der rechte Ast, der wird dann von der Garbage Collection irgendwann mal eliminiert.
Genau. Im Moment, das kann ich auch noch zeigen, jetzt machen wir auch noch groß. Jetzt kann ich hier mir mal mit RefLog anschauen, was habe ich hier als letztes alles gemacht. Da sieht man sogar, also hier oben sage ich hier, Customize, bla, das sieht jetzt alles sehr verwirrend aus, aber jetzt wurden, das ist so die Historie, die sich angesammelt hat im Laufe der Zeit. Und da sieht man sogar, dass ich das ganze Ding peinlicherweise vorher schon mal ausprobiert hatte. Da habe ich genau das Gleiche gemacht, um zu schauen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also das heißt, das gibt es noch, diesen Ast gibt es im Moment noch, aber in 2 Wochen, wenn ich irgendwie eine größere Operation mache, mit diesem Repository, wird es irgendwann mal gelöscht. Ich kann es natürlich auch jetzt mit git gc --force oder irgendwie so löschen. Okay, also das war es jetzt erstmal zur Demo. Mehr Git gibt es vielleicht in 2-3 Monaten. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Gibt es jetzt noch Fragen? Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr benutzt jetzt alle Git und habt was gelernt.
Also zum zweiten Mal willkommen zum Chaos-Seminar, der zweite Teil, also der zweite Teilvortrag und diesmal mit Matto und mit Phil, die über ihr selbstgebautes Betriebssystem erzählen. Bitte.
Ja, hi, ich bin der Phil.
Ich bin Matto. Ja, wir studieren beide Medieninformatik im 6. Semester im Moment. Und was gibt's da zu lachen? Und wir machen in diesem Semester beide das Praktikum Betriebssysteme im Eigenbau von dem Institut für verteilte Systeme und wir wollten einfach mal euch da mal reinschauen lassen, was wir da so tun. Ich habe meinen Quellcode auch in Git und das ist eine super Seite, um mit Git anzufangen. Progit.org. Super. Okay.
Ja, noch kurz, wir haben eigentlich keinen Vortrag vorbereitet. Wir machen mal ein bisschen spontan, zeigen wir mal was. Und der Matto, was, okay.
Nee, wir sind super vorbereitet. Nee, es geht eigentlich. Also, das im Betriebssysteme, ich habe das schon auf die Ausschreibung geschrieben, das Besondere an dem Praktikum beziehungsweise an den Systemen, die vom Institut entwickelt werden, ist eigentlich, dass die ihre Betriebssysteme in Java schreiben. Da gibt es den sogenannten Small Java Compiler. Der ist entwickelt von einem ehemaligen Professor der verteilten Systeme, nämlich Stefan Frenz. Das ist die Internetseite von ihm zu dem Compiler, fam-frenz.de/stefan. Und ja, das ist eben das Besondere, dass das Ganze in Java geschrieben ist. Das heißt, Java ist, wer von euch kann Java programmieren oder weiß ungefähr, wie das funktioniert? Okay. Ja, Java ist eine typsichere Sprache, das heißt, man kann in Java keinen Unsinn mit Pointern und so veranstalten und das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk von denen, dass das gemacht wird. Ja. Jürgen fragt, ob das nicht das ist, was man braucht, um ein Betriebssystem zu machen. Also die ersten Betriebssysteme wurden natürlich in Assembler geschrieben, da hat man das gar nicht. Und in C oder ähnlichen Sachen auch nicht. Da kann man beliebig mit Pointern und sowas rumspielen. Aber es ist schon ganz nett. Also ich bin mir noch nicht ganz klar darüber, was ich davon halten soll. Aber es ist schon nett, wenn man nicht aufpassen muss, was man da mit seinen Referenzen macht.
Ja, ist noch dazu, also im Prinzip, das zeigen wir noch gleich, und dann gibt's so eine Art, also der Kernel-Entwickler hat dann spezielle Rechte, der kann dann mit so einer Art Magic-Klassen, zeigen wir wahrscheinlich gleich, hat er schon mehr Rechte und kann eigentlich im Speicher wild rumfuschen, was er machen will. Also da ist alles offen, er kann auch Assembler-Code also reinhauen. Von dem her, aber die Rechte hat eigentlich nur der Kernel-Programmierer.
Okay. Also der, was der Compiler macht, der erzeugt direkt Objekte, die dann in den Speicher geladen werden. Und das ist ein Bild aus dem Manual zum Small Java Compiler, den man auf der Seite davor beziehen kann. Und was hier eben gemacht wird, aus allem wird ein Objekt gemacht. Man hat die normalen Java-Klassen sind Objekte. Das hier wäre jetzt so ein Klassendeskriptor. Das ist, wenn man eine Klasse hinschreibt und nur statische Methoden drin hat, dann hat man erstmal nur diesen Klassendeskriptor. Der ist vom Typ sClassDesk, das ist auch ein Klassendeskriptor für diese Art der Klassendeskriptoren. Und wenn man dann also Instanzen von dieser Klasse hat, dann werden weitere Objekte erzeugt und nochmal weitere Objekte werden gemacht für jeglichen Code, der da drin steht. Also jede Methode ist auch wieder ein eigenes Objekt, das dann von entweder hier, also statische Methoden werden von hier aus referenziert oder Objektmethoden von den Instanzobjekten. Also alles ist ein Objekt einfach. Genau. Was ja noch ein bisschen besonders ist, diese Zeiger auf die Objekte zeigen immer auf die Mitte des Objekts. Also wenn hier auf ein Objekt gezeigt wird, dann nicht auf den Anfang des Objekts, sondern auf die Mitte des Objekts. Und da steht dann erstmal die Größe drin, also hier die Anzahl der Verweise auf andere Objekte, zum Beispiel Methoden oder ganz normale Referenzen. Und die Größe der skalaren Elemente, also die fest direkt in diesem Teil drin sind. So geht es dann nach links und rechts ist das variabel groß. Nach links gehen hier die Referenzen und nach rechts das, was fest drin steht.
Was sagen die Farben in der Skizze aus?
Wie war die Frage?
Was sagen die Farben aus, das Grau und das Weiß?
Diese weißen Teile sind die Header-Informationen. Also hier Größe oder Anzahl der Verweise, Anzahl der Skalare, der Verweis auf den Typ dieses Objekts und Verweis auf das nächste Objekt im Heap. Und der Rest ist eben, der Rest sind dann variable Sachen, die je nachdem, also hier nach links Verweise und nach rechts Skalare. Okay. Jetzt werden nur lauter Objekte damit erzeugt. Jetzt wollen wir mal einfach durchgehen, wie wir angefangen haben. Ja, das brauchen wir noch nicht. Okay. Wir haben angefangen, ich weiß nicht, soll ich meinen Code zeigen? Ich bin dran.
Ja. Also fängst du jetzt mit dem Hello World an oder eins weiter? Okay, was war ein zweiter?
Ja, machst du das. Okay, das Praktikum ist in Phasen organisiert und wir haben angefangen, erstmal ein Hello World zu schreiben, wie das üblich ist beim Programmieren. Das heißt erstmal Ausgabe von Hello World auf dem Bildschirm und das ist eigentlich denkbar einfach. Ich weiß nicht, wer als Student und hat TI gehört hier? Da hat man das eigentlich, das ist genau das, was wir da auch gemacht haben, nämlich der Grafikcontroller, dieser ganz basic Grafikcontroller ist in den RAM-Speicher gemappt. Das heißt, alles, was man an die Speicheradresse B8000 und darüber schreibt, das wird auf dem Bildschirm angezeigt, vereinfacht. Und so haben wir angefangen, ein Hello World zu schreiben, indem wir da einfach ein paar Character reingeschrieben haben. Was als nächstes kam, war schon deutlich interessanter, das war nämlich Speicherverwaltung. Und ich würde sagen, da zeige ich jetzt mal kurz dazu, wie ich das gemacht habe. Das ist nämlich genau diese Objektstruktur, die ich da gemacht habe, die zu erzeugen. Weil wenn man new aufruft, ich häng's mal um. Aber der arme Phil hat dann kein Mikrofon. Okay. Es gibt hier dieses, das hier, was hier zu sehen ist, sind die Packages von Java. Also das ist ganz normal in Packages organisiert, wie man normal Java implementiert. Und was passiert? Es gibt das Kernel-Package, das ist wichtig. Wenn man mit dem Compiler bootbaren Code erzeugt, dann wird beim Booten erstmal kernel.kernel.main aufgerufen. Von da aus wird das Ganze gestartet. Was dann, wenn man new verwendet, passiert, ist, also normalerweise kann man dynamisch erstmal von Anfang an keine Objekte erzeugen. Das heißt, man muss irgendwie diesen Speicher verwalten. Und dazu gibt es hier dieses RTE, Runtime Environment, und Dynamic Runtime, da steckt diese New-Implementierung drin. Schauen wir mal kurz rein, wie das aussieht. Das macht eigentlich gar nicht so viel. Jedes Mal, wenn man New in seinen Code reinschreibt, wird hier New Instance gerufen mit Scalar Size, Relog Entries und einem Typ. Das ist wieder genau dieses hier. Wenn wir hier Objektinstanzen haben, die Anzahl der Skalare, Anzahl der Verweise und den Typ, den dieses Objekt haben soll. Wenn wir dann das Objekt erzeugen, ja, wir bekommen eben mit, wie groß das Ding sein soll. Wir programmieren für 32-Bit Intel-Architektur. Also haben wir einfach hier 4 Byte pro Verweis. Dann für die Skalare mache ich hier dieses Memory Allocate. Irgendwie, ich glaube, ich sollte von vorne durchgehen. Ich fange mal an mit dem Kernel. Also das ist dieses Package Kernel, Class Kernel und die Main-Methode, die angesprungen wird nach dem Booten. Was ich hier mache, erstmal den Bildschirm sauber machen, das ist nichts Besonderes, den Speicher initialisieren. Da wird Folgendes gemacht, der Speicher wird erstmal gezählt, also geschaut, wie viel Speicher habe ich überhaupt. Und so sieht das Speicherteil aus. Wenn ich den initialisiere, schaue ich erstmal, wo ist der Anfang von meinem freien Speicher. Das macht der Compiler für mich, der macht in das Betriebssystem-Image, macht er einige Informationen und er weiß auch, wie groß dieses Image ist. Das heißt, er teilt mir das mit. Im Speicher muss ich dann einfach eine Klasse auslesen. Was man hier schon sieht zum ersten Mal, ist dieses Magic, was der Phil schon erwähnt hat. Mit rein Java kann man kein Betriebssystem schreiben, weil man keinen Zugriff direkt auf die Hardware hat. Man hat ja in Java nur eine virtuelle Maschine oder es ist für eine virtuelle Maschine gedacht. Dieses Java wird direkt in Code, in nativen Maschinencode umgesetzt, aber dafür braucht man eben noch Zugriff auf Speicher, Zugriff auf I/O-Ports und das wird in dieser Magic-Klasse gemacht. Das ist einfach was, wenn der Compiler sieht im Quellcode dieses Magic, dann setzt er das um in Code, wie zum Beispiel magic.imageBase sagt mir jetzt eben, wo fängt mein Betriebssystem an im Speicher. Magic rmm32 sagt mir, ich möchte 32 Bit aus dem Speicher lesen, 32 Bit, doch, ja. Also RMM32, ich möchte 32 Bit aus dem Speicher lesen und zwar von dieser Adresse. Und an dieser Adresse hat der Compiler eben die Größe, beziehungsweise die erste freie, die Größe des Betriebssystem-Images reingeschrieben. Und genauso geht es weiter. Dann das Zählen der Größe. Ich überspringe mal dieses Mapping, weil das, ich glaube nicht, dass sowas überhaupt vorkommt noch, oder? Also, das Speicherzählen, was mache ich da? Das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Wenn ich an eine Speicherstelle schreibe, dann möchte ich, dass, wenn ich daraus lese, auch wieder das Gleiche drinsteht. Ah, was meinst du? Ja, okay. Ach so, okay. Phil illustriert das. Das heißt, ich schreibe erstmal irgendwas an eine Speicherstelle. In dem Fall habe ich mich für dieses Pattern entschieden, für das F0, F0, F0. Und danach lese ich das gleich wieder aus. Hier, also ich schreibe das einmal an diese Adresse, lese das gleich wieder aus und dann gucke ich, ob das das Richtige ist. Wenn nicht, dann ist offensichtlich diese Speicherstelle nicht gültig, weil ich nicht daraus lesen konnte, das, was ich reingeschrieben habe. Das kann auch noch andere Gründe haben, warum ich nicht mehr daraus lesen kann, aber in dem Fall weiß ich, dass das funktioniert. Okay, willst du was dazu sagen?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur, wie sind das, also einen 16-Bit-Adressraum hätte. Okay, wenn man nur 16-Bit-Adressraum hätte, man schreibt es zum Beispiel an die Adresse Hex 1.10.000, dann würde es über den Adressraum hinausgehen. Und wenn man es da reinschreibt und dann wieder liest, dann gibt es es nicht mehr und deswegen sieht man, dass wir über unseren Speicher hinaus sind. Also wir lesen dann wieder 0x0 und wenn dann da das Richtige, also wenn das dann da dran steht, dann hatten wir einen Überlauf, dann sind wir von oben wieder nach unten gegangen. Ach du Scheiße. Was ist das Mapping?
Das war das. Ach, das stimmt. Also das ist das, wenn man einfach weniger, man hat 32 Bit, das heißt, ich kann für meine Adresse 32 Bit nehmen, wenn aber der Speicher kleiner ist als 4 Gigabyte, was ich mit den 32 Bit adressieren kann, dann kann das passieren, dass es einfach eben so einen Überlauf gibt, was aber eher unüblich ist. Also hier schaue ich einfach nur, ob ich das rauslesen kann, was ich reingeschrieben habe. Wenn das nicht funktioniert, dann schreibe ich wahr rein. Wenn es doch funktioniert hat, dann probiere ich das Gleiche nochmal mit einem anderen Muster, nur um sicher zu gehen, dass es nicht zufällig trotzdem drin stand, aus irgendwelchen Gründen. Ups. Okay. Das war das Speicherinitialisieren. Was jetzt neu dazu kam, was die letzte Phase war, war virtueller Speicher. Das heißt, dass Prozesse nicht direkt Zugriff auf den kompletten Speicher bekommen, sondern zwar, dass diese Adressen umgesetzt werden, also virtuell. Wir haben nur virtuell Speicher und nur diese Adressen werden eben auf physikalischen Speicher dann gemappt. Das machen wir später, oder? Das machen wir später. Jetzt schauen wir mal weiter, was weiter passiert. Ich habe also meinen Speicher initialisiert. Vergeben wird er mit dieser Dynamic Runtime New Object oder wie das Teil hieß. Und weiter mit Interrupts. Oder gibt es bisher eigentlich irgendwelche Fragen oder irgendwelche Wünsche, wie wir anders drüber gehen sollen? Ja?
Ich habe das bisher schon richtig verstanden. Dieses Betriebssystem läuft dann auch trotzdem in der
Virtual. Nein. Dieses Betriebssystem läuft auf einer Intel 32-Bit-Architektur. Das kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Also wir verwenden als Emulator den QEMU, der eben in der Lage ist, verschiedene Rechner zu emulieren. Und jetzt, das hier macht jetzt einfach so einen virtuellen Rechner. Und da wird es nativ gebootet. Was aus dem Compiler rauskommt, ist eigentlich ein Disketten-Image. Also eine Datei, die ich so auf Diskette schreiben kann und dann kann ich von dieser Diskette booten. Das habe ich ausprobiert, das funktioniert sogar. Ja?
Aber vorhin hat jemand nur das, was mit Magic anfängt oder mit der Klasse Magic, aber direkt in Maschinencode gesetzt.
Okay, die Frage war, dass wir vorher gesagt haben, dass nur das, was mit Magic anfängt, in Maschinencode umgesetzt wird. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Es wird alles in Maschinencode umgesetzt. Nur diese Magic-Sachen sind das, was man mit Java, mit der Sprache Java nicht ausdrücken kann. Wie Speicherzugriffe, IO-Port-Zugriffe, solche Sachen. So sieht das Ganze aus. Im Moment, was ich gemacht habe, noch nicht so viel zu sehen. Ich kann hier lustig schreiben. Okay. Ja, das passiert, wenn man das bootet. Genauso sieht es auch auf einem Rechner aus. Gut. Als nächstes werden Interrupts gestartet oder initialisiert. Interrupts, wer weiß, was Interrupts sind auf CPU-Ebene? Also Interrupts. Phil, kannst du dazu was sagen? Ja? Ja, ganz kurz.
Okay, also wir haben ja im Prinzip die zwei Konzepte, Polling und Interrupts. Bei Polling fragt man immer einfach ein Gerät immer an, hast du was? Und wenn er sagt ja, dann bearbeitet man halt die Anfrage von dem Gerät. Das ist halt ziemlich umständlich, weil wir müssen immer wieder nachfragen. Und dafür gibt es halt das Konzept Interrupts. Und bei Interrupts, da meldet sich halt das Gerät, wenn es was will. Also kann unsere CPU die ganze Zeit einfach weiterarbeiten. Und wenn jetzt ein Gerät irgendwie behandelt werden will, dann signalisiert es das und dann stoppt die CPU, was sie gerade macht, behandelt den Interrupt und springt dann wieder zurück zu dem, was es vorhin gemacht hat. Oder er scheduled was anderes.
Ja, aber und das macht die CPU schon an sich. Das braucht halt das Betriebssystem.
Nein, das müssen wir schon selber implementieren. Also was passiert ist, das Gerät signalisiert einen Interrupt und das macht so eine CPU schon, aber wir müssen die Tabelle aufstellen, wo die CPU findet, welche Routine wir aufrufen müssen, um diesen Interrupt zu behandeln. Also müssen wir die Tabelle aufbauen und die einzelnen Methoden müssen wir auch selber implementieren und die richtig in die Tabelle einhängen. Und das war Ziel von dieser Phase.
Also ich zeige mal ganz kurz, was da gemacht wird. Wenn ihr Fragen habt, wenn das irgendwie total zu viel ist auf einmal, dann unterbrecht uns einfach. Wir können auch einfach nur einen Teil machen. Ich dachte jetzt, dass wir einfach mal so drüber schauen, was hier passiert. Aber das können wir gerne abändern. Also diese Interrupts. Wie gesagt, irgendein Gerät sagt durch den Interrupt, meldet an, dass es irgendwas will und das müssen wir dann behandeln. Um das zu behandeln, setzen wir im Speicher, bauen wir eine Tabelle auf, wo wir reinschreiben, wo liegt der Code, der diesen einen Interrupt behandelt. Also für jeden Interrupt gibt es Code, den das Teil behandelt. Und wo ist denn das? Ah, hier. Genau. So sieht es aus. So baue ich meine Adresse auf. Dieser Deskriptor, also diese Methode, die liefert für jeden Interrupt, jeder dieser Interrupts hat eine Zahl, liefert diese Beschreibung zurück, wo im Speicher diese Methode liegt. Und das hole ich mir einfach, das überspringen wir, glaube ich, mal. Was ich der CPU dadurch sage, ist, wo diese Händler hier liegen. In dieser Klasse liegen meine Händler und ich habe hier für jeden Interrupt einen Händler. Zum Beispiel, ich kann das mal Tastatur-Interrupt zeigen. Meine Tastatur, jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, loslasse, sendet die einen Interrupt und ich sage jetzt der CPU, die soll diese Methode ausführen, wenn das passiert. Diese Methode, die macht hier Marco.interrupt. Marco ist nochmal so etwas Ähnliches wie Magic. Das sagt dem Compiler einfach nur, dass es ein Interrupt ist. Der muss dann noch ein paar Sachen außenrum machen. Dann schalte ich Interrupts erstmal aus, um das zu behandeln. Später schalte ich sie wieder an. Und das Wichtigste ist eigentlich dieses Keyboard.handle. Da sage ich einfach nur meinem Keyboard-Treiber, der soll das mal behandeln, was da passiert ist. Okay. Sollen wir bei dem Keyboard, ich glaube, das kam sowieso als nächstes, oder? Das Keyboard, dann mache ich da mal, schauen wir mal in dieses Keyboard-Teil rein. Was beim Keyboard passiert, ich habe schon gesagt, ist dieser Händler, der holt sich jetzt diesen Code. Also das Keyboard sagt, ich möchte was, der Interrupt wird gerufen und dann kann ich mir von einem Port holen, was das Keyboard mir da sendet. das passiert wieder mit Magic. Das heißt, ich sage Magic, ich möchte lesen an einem Ausgabeport, 8-Bit. Und das hier ist einfach die Adresse von dem Port. Hier caste ich das nochmal in ein Int, weil Int sehr viel einfacher sind zum Vergleiche machen und so in dem Small Java Compiler. Wir haben eine relativ alte Version im Praktikum und da muss man noch alles, was kein Int ist, casten. Das dauert sonst ein bisschen lang. Was ich jetzt ganz einfach mache, ich schaue, was ist dieser Scan-Code und mache mit ganz vielen Abfragen, schaue ich einfach, was ist dieser Scan-Code und reagiere entsprechend. Es gibt ein Switch, aber Switches können ja keine Bereiche abdecken in Java. Also Switches können nur, ja, deshalb habe ich hier kein Switch-Case, weil ich hier nämlich für Buchstaben habe ich hier so ein paar Arrays, die das einfach ausgeben. Okay, ups. So, jetzt waren wir bei den Interrupts. Maus gibt es auch, die macht bloß noch nicht so viel. Wenn ich hier reinklicke, dann sieht man rechts oben, was die Maus da sendet. Das funktioniert auch über solche Interrupts. Die zu programmieren ist ein bisschen interessanter als die Keyboard-Teile. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da wieder rauskomme. Ja, das ist so. Ich habe ja die Maus habe ich schon. Ich muss nur wieder auf meinen anderen Bildschirm kommen. So. Okay. Gut. Ja. Wo machen wir weiter? Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Nee, so lange brauchen wir hoffentlich nicht. Was man hier rechts oben sieht, ich lasse jetzt mal meine Leiste da oben, dadurch ist es wesentlich einfacher, da wieder rauszukommen. Das sieht man nicht rechts oben, weil das nämlich bei euch nicht zu sehen ist. So, jetzt sieht man es rechts oben, dieses Teil hier. Das wird auch über so einen Interrupt gesteuert, aber was ich eigentlich zeigen wollte, man kann das nämlich auch anders machen. Ja, er lebt, genau. Und deshalb hat mein Betriebssystem auch den Namen Cylon OS bekommen, Backend Battlestar Galactica. Okay, in Anlehnung an die Serie Battlestar Galactica und dieses pochende Herz habe ich es Cylon OS getauft.
Das kann
wirklich
nicht ausgerastet sein.
Ja? Okay. Ja, wo machen wir weiter? Soll ich bei irgendwas noch genauer eingehen, ich kann mal schauen, was wir für Phasen noch hatten. Also wir hatten diese Interrupts, diese Keyboard- und Maus-Controller. Als nächstes kam dann, wie macht man Bluescreen? Das ist eigentlich bloß, wie das Stack aussieht.
Ich kam schon jetzt gerade auf dieses
Hotspot, das ist mein Balken, das ich dann okay. Dieses Teil ist das Betriebssystem. Ja, richtig. Das ist auch über den Timer Interrupt kommt das. Es gibt einen Timer Interrupt.
Achso, den haben wir jetzt noch.
Wir waren kurz drin, aber ich habe da nichts dazu gesagt. Okay. Nee, das ist eben dieser Timer-Interrupt, das heißt, alle paar Millisekunden, Sekunden, was auch immer, man kann dem Timer sagen, wie oft er kommen soll, sendet er einen Interrupt und das kann ich verwenden, um irgendwelche zeitgesteuerten Sachen zu machen. Und ich mache eben, um zu sehen, ob dieses System noch lebt oder ob sie es mittlerweile aufgehängt hat, was so normal nicht ganz so leicht zu sehen ist, also ob das jetzt noch irgendwas berechnet oder ob das sich aufgehängt hat, sieht man nicht so leicht. Das mache ich eben durch diesen Trick, durch diesen Heartbeat, beziehungsweise im Platz zu sparen, durch diesen drehenden Cursor. Ja, genau. Okay. Übrig hätten wir noch, wie der Stack aussieht von diesem Betriebssystem, wie man PCI-Geräte, über Geräte, die am PCI-Bus hängen, ansteuert bzw. sich anschaut, oder eben den virtuellen Speicher. Ich würde sagen, was? Nico will irgendwas? Also Nico favorisiert virtuellen Speicher. Sich dazu mal was sagen? Ja, also virtueller Speicher. Ich habe physikalischen Hauptspeicher. RAM ist diese Teile, die in meinen Rechner eingebaut sind. Das ist der physikalische Speicher. Ich kann bis zu 4 GB hier adressieren. Also dieser Speicher mit den normalen 32-Bit, die ich zur Verfügung habe, kann ich 4 GB ansprechen. Es gibt Tricks, um mehr ansprechen zu können, aber das lassen wir jetzt. Meistens habe ich aber nicht 4 GB. Also selbst heutzutage haben, glaube ich, die wenigsten, zumindest so auf Laptop-Ebene, die wenigsten 4 GB Speicher. Und um diesen ganzen Bereich aber trotzdem ausnutzen zu können, möchte ich jetzt meinem Programm, das hier irgendwo läuft, trotzdem mehr Speicher zur Verfügung stellen. Also ich gaukel dem einen größeren Speicher vor. Jetzt habe ich das natürlich so gemalt, dass es hier nicht wirklich mehr größer zu zeichnen ist. Aber ich tue jetzt hier so, als wäre hier ein größerer Speicher, zum Beispiel von diesen 4 GB. Und jedes Mal, wenn dieses Programm auf irgendeine Stelle hier drin zugreift, wird diese virtuelle Speicheradresse umgesetzt auf eine physikalische. Also ich muss hier sagen, diese Adresse, die jetzt hier drin ist, dieses Byte oder wer auch immer, wird irgendwie auf eine Adresse in meinem physikalischen Speicher umgemappt. Ja, und ja, dieser Code dazu, der ist eigentlich gar nicht so spektakulär, wie das funktioniert bei den Intel-Architekturen. Es ist ähnlich wie bei dieser Interrupt-Tabelle. Also ich habe vorhin für die Interrupts, muss ich eine Tabelle im Speicher aufbauen, die mir sagt, welcher Code wird angesprungen, wenn welcher Interrupt kommt. Und genauso funktioniert das bei dem virtuellen Speicher. Da baue ich auch im Speicher Tabellen auf, die mir sagen, welche von diesen virtuellen Adressen wird auf welche Hardware-Adresse gemappt. Und ja, das ist, mehr tut es eigentlich gar nicht. Also wir haben nicht, was ich mache, ich lasse mir vom Betrieb, wenn ich den Speicher initialisiere, die Klasse, diese Memory.java-Klasse, die ich vorhin kurz offen hatte, dann mache ich in dieser Klasse noch dieses VirtualMemory.init und sage dem, wo der seine Tabelle hinlegen kann. Das ist nicht eine Tabelle, sondern es ist gestaffelt aus Platzgründen. Weil wenn ich wenig Speicher habe, diese Tabelle ist relativ groß, bis zu, was haben wir, 4? Wir können das mal kurz vor. Also, was man macht, per Default teilen wir diesen Speicher hier, also den virtuellen Speicher, in Pages
von 4096 Byte auf, also 4 Kilobyte Pages. Also ich mache hier so Striche rein und sage, jedes von den Dingern ist 4 Kilobyte groß. Und das Programm bekommt immer nur so eine Page, als, wo es dann drauf zugreifen kann. Und dann gibt es eben eine Page Directory, die teile ich der CPU mit. Ja, doch, der CPU und der und diesen Teil, das es hier umsetzt. Und hier sind 1024 Einträge drin. Und jeder von diesen Einträgen zeigt auf eine weitere Tabelle, die auch wieder jeweils 1024 Einträge hat. Und diese Einträge zeigen jetzt auf Seiten, also das hier sind auch wieder so 4 Kilobyte Seiten. Also jeder von diesen zeigt auf so eine. Und wenn ich eben keine 4 GB Speicher habe, sondern nur die Hälfte oder so, dann kann ich hier einfach Nullen reinschreiben und muss hier nicht diese weiteren Tabellen auch noch in Speicher schreiben, weil die eben doch einiges an Platz brauchen. Okay, das heißt, ich teile dem hier mit, wo er sie reinschreiben kann. Dann mache ich dieses Directory. Ja, also bei mir sieht es im Moment so aus, ich tue einfach den virtuellen Speicher nur genauso groß machen wie der physikalische und sage hier im Moment 1:1, ja, diese Adresse wird auf die gemappt und so weiter. Das werde ich noch ändern müssen in der nächsten Phase. Ja. Genau, und hier schreibe ich ich schaue, wie viele von diesen Page Tables, also das hier ist Page Directory, Page Table, wie viele von diesen Page Tables brauche ich eigentlich für meinen physikalischen Speicher, und für jedes von diesen Teil schreibe ich hier die Adresse von so einer Tabelle rein. Alle anderen setze ich auf ungültig, also auf 0. Hier, das ist diese 0 hier, also ich schreibe in alle anderen Einträge 0 rein. Und das Gleiche mache ich mit diesen Page Tables. Da schaue ich jetzt für jede Seite, die in meinem physikalischen Speicher existiert, schreibe ich hier so einen Eintrag. Und bei mir sind die Tabellen alle hintereinander im Speicher. Das heißt, ich kann das einfach in einer Vorschleife machen. Gut, was dann noch gemacht wird zum Schluss ist, die Adresse, die Seite an Adresse 0, also hier unten im Speicher, und die höchste Adresse bei 4 GB, die Page kurz vor 4 GB wird auch auf ungültig, auf nicht present gesetzt, damit man Null Pointer behandeln kann. Also wenn ich eine Objektreferenz habe, die auf gar keine Referenz zeigt, die auf die Adresse 0 zeigt, dann bekomme ich eine CPU-Exception, ist auch wieder so ein Interrupt, wird ein sogenannter Page-Fault ausgelöst. Also wenn das Programm hier irgendwo versucht zuzugreifen, wo nichts Gültiges drinsteht, also wo hier am niederwertigsten Bit eine 0 drinsteht, dann wird ein Page-Fault ausgelöst und wird auch so ein Interrupt geworfen. Die Frage war, ob die Division durch 0 durchs Betriebssystem oder durch die CPU verhindert wird. Verhindert wird die gar nicht, außer erstmal durch den Compiler. Also wenn man direkt hinschreibt 10 durch 0, dann macht er das, dann kompiliert er das nicht. Also was ich hier gemacht habe, ich habe das hier zum Testen, habe ich hier auf, wenn man Taste F12 drückt, dann wird so eine Division durch 0 ausgelöst. Das sieht im Code aus, ja, wo ist denn das jetzt? Driver Keyboard. Ups. Genau, die Division durch 0. Wonach suche ich da jetzt? Ah, hier. Genau, hier so sieht eine ganz einfache Division durch 0 aus. Ich habe hier einfach n gleich 0 gesetzt, mache dann n durch gleich n. Und ja, was passiert? Die CPU, beziehungsweise es wird so ein Interrupt geworfen, Division durch 0.
Und dann gibt es einen Handler. Na. So, dann gibt es einen Handler für diese Division durch 0. Das ist hier Except, also ja, es wird unterschieden zwischen Exceptions und Interrupts, aber im Prinzip werden die gleich behandelt. Dann wird hier diese Exception Zero Methode aufgerufen. Und was ich dann mache, ich löse einen Greenscreen aus, keinen Bluescreen. Und der sieht folgendermaßen aus. Bei Division durch 0 sagt er mir einfach, was ist passiert. Also bei jedem Greenscreen sagt er mir, was ist passiert. Dann kommen die ganzen CPU-Register. Also was steht in den einzelnen Registern drin. Zum Beispiel IDTR, Interrupt Description Table Register. Das beinhaltet die Adresse zu meinen Interrupt-Händlern, also zu der Tabelle, wo die Adressen zu den Interrupt-Händlern drinstehen. CR3 hat in den obersten 20 Bits die Adresse zu diesem Page Directory drin und so weiter. Und dann gibt es noch diesen Stack. Okay, ich war beim Virtual Memory, aber soll ich jetzt zum Stack noch was sagen oder ich weiß nicht. Ja.
Was musst du denn für Konzepte beachten, wenn du Clusterbuilding hast, Programm mehr Speicher anfordern?
Okay, also die Frage ist, wenn man jetzt mehr virtuellen Speicher hat als physikalischen Speicher, was habe ich dann zu beachten? Das ist ja so wie dieses Bild hier. Machen wir hier nochmal kurz dunkel. So, ich habe mehr virtuellen Speicher als physikalischen. Das heißt, wenn dieses Programm jetzt diesen ganzen Speicher ausnutzt, dann passt es da natürlich nicht mehr rein. Das heißt, ich muss irgendwas tun. Und dazu benutzt jedes Betriebssystem so seine eigenen Strategien. Die meisten lagern dann einfach hier solche Seiten, nehmen die hier aus dem physikalischen Speicher raus und lagern die auf Festplatte aus. Oder shiften die irgendwie so um, dass es passt. Ich habe den zweiten Teil der Frage vergessen.
Welche Konzepte du beachten musst, zum Beispiel wirst du im virtuellen Speicher unterschiedlich große Page-Sizes haben.
Okay. Also die Page-Size, diese Teile hier, die sind immer gleich groß. Die Intel-Architektur, so wie wir sie haben, unterstützt nur 4 Kilobyte, 2 Megabyte und noch irgendwas drittes. 4 Megabyte. Die drei waren das, oder?
Ja, 2 Megabyte auch nicht immer.
Okay, also es gibt nur bestimmte Größen hier, von diesen Pages hier. Wo das Programm in diese Pages reinschreibt, ist natürlich egal. Aber wenn es jetzt hier anfängt zu schreiben und kommt hier ein Stückchen drüber, dann muss man ihm eben diese zweite Page auch noch geben. Das heißt, wenn es hier sehr voll wird und eng und man muss irgendwas rausswitchen, auf die Festplatte auslagern, dann muss man jetzt hier beide Pages rausnehmen und irgendwo auf die Festplatte schreiben. Und wenn es es wieder braucht, wieder reinholen. Das heißt, das wäre dann zu beachten, solche Sachen.
Müssen die Pages im physikalischen und im virtuellen Speicher gleich groß sein?
Ja, weil... Was ich hier mache, dieses Programm will ja nur eine Adresse. Es will nur eine Adresse und greift hier auf die zu. Und was ich hier mache, mit diesem ersten Teil der Adresse, ich brauche nochmal ein Stück Kreide, hier, der erste Teil der Adresse, also ich habe hier eine Adresse in Hex, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und mit diesem ersten Teil der Adresse schaue ich, welcher Eintrag ist es in dem Page Directory. Also das ist hier dieses Offset hier, auf welchen Eintrag zeige ich hier. Mit dem nächsten Teil, wie viele sind denn das? Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele von dieser Adresse ich nehmen muss. Auf jeden Fall mit dem zweiten Teil von der Adresse schaue ich dann, da wo dieser Eintrag hin zeigt, welchen Eintrag muss ich hier nehmen. Ja, das heißt, also hier, erster Teil zeigt auf einen so einen Teil, der zweite Teil zeigt hier auf irgendeinen Eintrag und das hinterste, da wird dann einfach die tatsächliche Adresse in der Page adressiert. Also ich habe mit so einem Eintrag hier bekomme ich den Anfang von so einer Page, hier sowas, und der letzte Rest, der zeigt mir hier eben auf diese Adresse noch. Okay? 10, 10, 12. Also ich habe 10 Bit, um aus dem Page Directory auszuwählen, 10 Bit, um aus der Table auszuwählen, und die restlichen 12 Bit geht man dann eben durch diese Table durch. Durch Page durch, meine ich. Durch die Page, also das ist das Offset in der Page. Gut, ja. Eigentlich war das nicht so geplant, dass er mich jedes Mal nach dem Passwort fragt. Macht nichts. Gut. Ja?
Es war nicht ausgehört, hat man Paging oder Swapping noch nicht unterstützt von
eurem. Bis jetzt nicht, ja. Swapping wird wahrscheinlich auch nicht unterstützt werden, da wir keinen Zugriff auf Festplatte haben bis jetzt. Also ich würde das gerne mal implementieren, aber bestimmt nicht im Praktikum. Ja, wir haben jetzt noch 4 Wochen, glaube ich, oder so. 5, nicht mehr viel.
Ja. Welchen Vorteil haben virtuelle Adressen, wenn man nicht swapped oder page?
Ja, Paging ist es ja. Es wird auf Paging umgestellt. Bei mir, so wie ich das bis jetzt habe, hat der virtuelle Speicher noch gar keinen Vorteil. Ich werde ihn jetzt aber brauchen, weil die nächste Phase ist das Scheduling. Also, dass mehrere Prozesse oder Tasks nebenläufig abgearbeitet werden sollen. Das heißt, dass man zwischen Aufgaben, zwischen Tasks umschaltet. Und das wird wohl eben mit solchem Paging realisiert. Nämlich, dass jede von diesen Tasks seinen eigenen Stack bekommt, damit der eine nicht in den anderen reinschreibt. Ja, dafür wird das benötigt dann. Und da ist noch kein Swapping dann aber dabei, das ist nur.
Nutzt ihr bei der Umsetzung von virtuellen auf physische Adressen eine MMU?
Ja, das ist, ja genau, das wird die, ja, das ist das, was man typischerweise macht. Ja genau, das ist dieses Kästchen, ich wollte da jetzt nicht zu sehr drauf aufgehen, also die MMU, Memory, wie heißt das? Genau, Memory Management Unit, die tut eben genau dieses hier. Die setzt eine virtuelle Adresse mit Hilfe von diesen Tables auf eine physikalische Adresse um. Okay. Ich habe ziemlich viel vom Stack gesprochen. Weiß jeder, was der Stack ist, wozu der da ist? Wer weiß es? Okay, wissen eigentlich fast alle. Ich zeige trotzdem mal, ich habe noch ein Bild aus, das ist ein Bild aus den Folien des Betriebssystems, des Betriebssystempraktikums, das heißt, es kommt von den verteilten Systemen. Und sind hier eben diese Speicherbereiche. Wir haben am Anfang freien Speicher. Der wird bei mir bis jetzt nicht benutzt. Die unterste Adresse die unterste Page ist ungültig wegen diesen Nullpointern. Dann kommt alles Mögliche, dann kommt dieser Stack, kommt Video, RAM und ROM. Das ist das, was wir vorhin gemeint haben. Wenn man an dieser Stelle schreibt, dann erscheint es auf dem Bildschirm.
Das hängt ja da ab.
Das ist dieser Teil des Speichers. Das ist kein echter Hauptspeicher, sondern der wird in den Speicher des Videocontrollers geschrieben. Und dann sieht man eben sowas hier. Dann kommt das Mainboard BIOS. Hier kommt dann das Betriebssystem-Image. Da ist das, wo wir drin rumhampeln. Also hier fangen Objekte an und bis zum Ende von diesem blauen Teil ist alles voll mit Objekten. Und dann kommt noch der restliche freie Speicher. Und dieser Stack, den braucht man jetzt für lokale Sachen. Also wenn ich eine Methode aufrufe, wie sagen wir das? Also Objekte, die global zur Verfügung sind oder über einen längeren Zeitraum zur Verfügung sind, die sind typischerweise in diesem blauen Bereich hier oben, beziehungsweise der wächst dann, dieses Teil hier wächst dann weiter nach oben. Umso mehr Objekte wir haben, das nennt man Heap. Und in dem Stack sind diejenigen Informationen, die man bei einem Methodenaufruf braucht. wenn dieses Stack, der fängt, war da irgendwas, irgendeine Frage dazwischen? Nee. Okay, also der Stack fängt hier oben an, also der, man fängt an, hier oben den zu schreiben und schreibt in Richtung der niedrigen Adressen. Und ja, da, ich male jetzt kein Bildchen dazu. Da sind einfach so Sachen drin wie Übergabeparameter, also wenn ich dem, wenn ich der Methode etwas mitgebe, dann schreibe ich das in den Stack lokale Variablen, die nach dem Methodenaufruf wieder weg sind. Und genau, und das ist das, was hier angezeigt wird. BOS, das habe ich einfach so genannt für Bottom of Stack. Das zeige ich an, falls der gesamte Stack auf den Greenscreen passt. Das ist dieses hier, da hier, wo das anfängt, wo der Stack anfängt. Und dann geht es hier runter bis zu ESP. ESP findet man hier oben auch nochmal wieder. Das ist hier also hier oben ESP, hier ESP. Das ist der Zeiger, nennt sich Extended Stack Pointer. Extended für 32-Bit, weil 32-Bit ja so extended sind. Stack Pointer, das heißt, dieser Pointer zeigt an diese Stelle im Speicher. Und das heißt, das Teil hier, also das ist nicht genau zu sehen, bis wohin das geht, aber von hier unten bis hier irgendwo, das gehört dem letzten Methodenaufruf. Das hier sind die Sachen von der letzten Methode. Ah ne, sogar weiter hoch noch, hier. Also das Blaue gehört da auch noch mit rein, oder? Ja, genau. Bis hierher irgendwo. Das hat die letzte Methode gemacht. Dann irgendwo hier fängt dann die Methode davor an. Die Methode, die das aufgerufen hat, der ihr Stack fängt hier an. Wenn jetzt die hier fertig geworden wäre und nicht unterbrochen worden wäre durch diese Exception, nämlich diese Division durch 0, dann hätte man einfach diesen Stack-Pointer wieder irgendwo hierher gesetzt und das da wäre verworfen geworden. Also das wäre verworfen. Das heißt, die ganzen lokalen Variablen wären weg und wir wären wieder bei der alten Methode, die neue aufgerufen hat. Und man kann hier rückwärts durch den Stack durchgehen, durch den der Base-Pointer, der zeigt an eine Stelle vom Stack der aktuellen Methode. Das sind, darunter sind lokale Variablen, also alles hier runter. Und darüber sind Parameter, also Übergabeparameter und andere Informationen. Und dieses Teil hier zeigt immer auf den letzten Base-Pointer. Das heißt, hier hoch sind auch wieder Übergabeparameter und drunter lokale Variablen. Und genau das gleiche Spiel bei diesen Sachen, bis es irgendwann aufhört. Mikro.
Noch als Bemerkung, was vielleicht ganz interessant da zu sehen ist, also der ganze Code, na, ist auf dem Heap, wir haben jetzt nicht ein Code-Segment, ein Data-Segment und so weiter, sondern da wir das alles rein objektorientiert haben, ist jetzt der Code und die Objekte ineinander vermischt und die Sicherheit kommt jetzt vom Compiler. Also wir haben jetzt ein ziemlich Compiler-zentriertes System hier und wir verlassen uns auf den Compiler, dass der da auch was Gescheites hinzaubert.
Okay. Noch Fragen? Ja? Das Betriebssystem läuft seit der letzten Phase im Protected Mode. Seit diesem Paging. Remote und Protected Mode. Gut. Nein. Unsere Betreuer waren sich da auch nicht so sicher. offensichtlich, ja.
Ist der Stack praktisch von der Größe her beschränkt, eben diese 600 Kilobyte, oder kann man da auch nochmal auslagern, ja. Oder ist das wirklich eine absolut harte Grenze hier, wenn das überschritten wird?
Also ohne virtuellen Speicher, wenn man hier runter reinschreibt, dann wird es wahrscheinlich Probleme geben, oder? Oder braucht man den? Also ich nehme an, dass man diesen Code dann später noch braucht, der hier unten drin steht. Das heißt, wenn man hier versehentlich drüber schreibt, dann ist da Schluss. Aber durch den virtuellen Speicher können wir einfach sagen, dass, also wir nehmen, das hier ist jetzt unser virtueller Speicher und dann sagen wir einfach, dieser Stack, der wird auf eine andere physikalische Adresse, zum Beispiel irgendwo oben gemappt. Und dadurch kann man dann solche Probleme umgehen. Dadurch hat man dann einen deutlich größeren Stack.
Und auch der Videorahmen, das sind auch virtuelle Adressen hier, oder? Oder ist der Speicher, der da eigentlich an der Stelle liegt, ist der benutzbar oder nicht benutzbar? Oder?
Also was man ja typischerweise macht, ist, dass die unteren Zahlen, egal ob wir jetzt wirklich virtuellen Speicher haben, hat die mappen wir trotzdem 1:1. Und dann dieses dynamische fängt erst drüber an. Also wenn wir da wirklich eigentlich 1:1 einfach einen physikalischen Speicher reinschreiben.
Okay, was Phil jetzt ohne Mikro gemeint hat, dass man typischerweise diesen unteren Teil hier bis zum Betriebssystem anfangen oder noch ein Stück drüber 1:1 mappt. Und dass also das, was man in den virtuellen Speicher hier an Videoram schreiben würde, auch tatsächlich in den Videoram schreibt. Ja.
Ja. Man könnte den Stack ja einfach woanders hinlegen, also irgendwo oben.
Ja, Milo meint gerade, man könnte den Stack einfach woanders hinlegen. Meinst du jetzt den mit Hilfe der Virtualisierung oder meinst du jetzt generell den?
Generell.
Okay, ja, also man könnte diesen Stack generell woanders hinlegen. Das ist in unserem Fall wieder Sache des Compilers. Ich glaube, man kann dem Compiler sagen, wo das liegen soll, aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ja?
Da du den Videorahmen beschreiben und wieder lesen kannst, kannst du den direkt als Speicher mitverwenden mit den hässlichen Nebeneffekten?
Ja.
Oder löst du eventuell die Rahmen aus?
Ja, also die Frage war, diesen Videorahmen, wenn ich kann da ja reinschreiben, ich kann daraus lesen wie aus normalem Speicher. Das heißt, ich kann den auch ganz normal als Speicher verwenden. Ich habe dann halt irgendwelche Sachen auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob der alles akzeptiert. Ja doch, der akzeptiert alles und liest auch alles. Ja, das geht, das geht. Irgendwas ist mir gerade dazu noch eingefallen. Wieder entfallen. Okay, wir haben aber jetzt eine Frage vorhin übergangen gehabt. Wo waren wir? Doch nicht mehr? Okay. Ah, genau, in Protected und Real Mode. Kannst du zu dem Unterschied was sagen? Ja, also ungefähr, weil ich kann das nicht wirklich sagen. Also wenn wir booten, ist unsere Maschine erstmal im sogenannten Real Mode. Die hat das sage ich dir. Und man kann dann in den sogenannten Protected Mode umschalten, wo man dann weitere Features hat, wie zum Beispiel diese Sache mit dem Paging, dass Seiten von einem Programm geschützt sind, beziehungsweise, dass ein Programm nicht Zugriff hat auf Seiten eines anderen Programms, sodass es nicht in dessen Speicher reinschreiben kann. Und das schalten wir um, indem wir eines von diesen Prozessorregistern schreiben.
Gibt es überhaupt schon Prozesse bei eurem Betriebssystem?
In 2 Wochen, ja. Die Frage war, ob es Prozesse gibt überhaupt schon im Betriebssystem. Und
ja,
okay, soll Phil noch kurz was zu dem Real Mode und Protected Mode sagen? Ganz kurz, was der Unterschied ist. Ich denke, da machen wir langsam Schluss, weil es wird relativ spät.
Ja, okay, da wir halt in der x86-Welt sind, war halt am Anfang, hatten wir nur so einen 16-Bit-Adressraum und das war dieser Real Mode. Und in der Zwischenzeit sind wir, wie wir alle wissen, eigentlich bei 32-Bit beziehungsweise bei 64-Bit. Und aus Legacy-Gründen haben wir halt immer noch diesen 16 bootet immer noch im Computer im 16-Bit-Modus. Und dieser 16-Bit-Modus ist der Real-Mode. Und als erstes kommt ja das BIOS, macht dieses ganze Power-on-Self-Test und dann lädt er den Bootstrap-Code. Und der lädt dann unseren Kernel und der Kernel wird dann typischerweise relativ schnell, da er auch nicht mal mehr in den Real-Mode reinpasst, in Protected-Mode umschalten. Also Protected Mode ist im Prinzip einfach der erweiterte Modus im 32-Bit und der Real Mode ist noch dieser Legacy-Modus im 16-Bit. Ja.
Die letzte Frage, im Vergleich zu einem normalen Programm hast du welche Komponenten initialisieren müssen, damit du bootfähig wirst? Woher kommt die Fähigkeit überhaupt gestartet zu werden?
Also die Frage war, im Vergleich dazu, wenn ich ein normales Programm schreibe in C oder Java für ein Betriebssystem, oder? Also für Windows, für Linux, für OpenBSD. Okay, was ist der Unterschied, um sowas hier ausführen zu können im Gegensatz zum normalen Programm? Nicht viel. Wie gesagt, der Compiler sorgt dafür, dass beim Booten hier kernel.kernel.main aufgerufen wird. Das war es eigentlich. Und so normale Berechnungen mit primitiven Datentypen, die man von Java kennt, kann man hier ganz normal machen. Genauso, man sieht halt nichts. Man muss halt zum Beispiel Magic verwenden, um in diesen Bildschirmspeicher reinzuschreiben. Also hier verwende ich dann Magic, um hier Ausgaben zu machen. Es ist ein bisschen anders, aber ich habe eigentlich kaum mehr Aufwand. Das macht der Compiler für mich. Der Compiler kann auch nativen Windows- oder Linux-Code erzeugen, also Programme, die unter Windows oder Linux oder auch BSD ausführbar sind. Oder ich sage ihm eben, ich möchte, dass er das Ganze bootbar macht, dann erzeugt er mir ein Image, das ich auf ein Medium schreiben kann, von dem ich dann boote. Ja? Also Milo hat gerade angemerkt, dass ein wichtiger Unterschied ist natürlich, man hat kein Betriebssystem zur Verfügung, von dem man schon Dienste in Anspruch nehmen kann. Das muss man natürlich alles selber machen. Zum Beispiel die Ausgabe, Umrechnung, je nachdem, was eben das Betriebssystem schon anbietet. Oder eben so Sachen wie Paging vom Speicher, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Was ist jetzt mein virtueller Speicher, was ist mein physikalischer Speicher? Okay, noch irgendwas? Noch Fragen? Ja?
Wie viel Code ist das jetzt ungefähr, was du hast? Und wie viel Zeit hast du reingesteckt?
Ich habe einiges an Zeit reingesteckt. Mit Abstand am meisten dieses Semester. Moment, ich muss mal kurz gucken, was ich hier... genau. Ich muss mal kurz gucken, was das da macht.
Sehr schön.
ich hab bloß vergessen, was genau es tut. Ich hab ein Time-Logging-Programm, das mir... das ist gerade nicht offen. Doch, ist es. Das, mit dem ich ungefähr versuche, mir aufzuschreiben, was ich so tue pro Tag und wofür ich wie viel Zeit brauche. Und mit AWK, da verweise ich auf den Vortrag von Milo, habe ich versucht, was zu schreiben, das mir eben zusammenrechnet, wie viel Zeit ich insgesamt gebraucht habe. Und okay, ich muss es echt bloß ausführen. Gut. Wie bitte?
Sort.
Ja, genau. Sort. Strich in. Ach, N. Ah. Okay, also für Betriebssysteme habe ich deutlich BSE, Betriebssysteme im Eigenbau habe ich deutlich am meisten Zeit gebraucht. Sogar, also Blob ist so typischerweise das, was ich reinschreibe, wenn ich nichts tue. Oder wenn ich nichts Sinnvolles tue. Und es ist sogar mehr, als dass ich nichts Sinnvolles getan habe. Oh, sieht man das überhaupt? Ja, doch, geht. Ich schreibe da nur nicht mit, wenn ich... Okay, man muss weg, bevor man hier... Okay, ja, sorry für das Chaos am Anfang. Es ist mein erster Vortrag hier. Ich denke, mit der Zeit ist es doch besser geworden, bis jetzt. Okay, habt ihr noch irgendwas? Okay, dann bedanke ich mich herzlich. Ich würde mich freuen, wenn... Ja, wir gehen zum Parasco noch, oder? Ja, ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute mitkommen. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auch sagt, wie das hier so war. Was ganz furchtbar war, was einigermaßen ging. Und dann beende ich das mal für hier, oder? Okay.
mehr zu sagen.
Phil hat nichts mehr zu sagen.